Falls ihr auch genauso cool sein wollt wie der Pio, also der Jan, und ihr wollt auch lobend erwähnt werden oder wollt uns vielleicht sogar mal treffen oder was Cooles von uns haben, dann könnt ihr uns natürlich auch auf Patreon unterstützen. Das wäre total cool, weil es bringt uns weiter, wenn ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützt. Dann können wir nämlich unsere Serverkosten decken und oder andere Dinge, zum Beispiel frivol Geld in Alkohol investieren, damit die Folgen noch lustiger werden. Und wenn ihr das möchtet, dann tut es doch einfach unter patreon.com/controlloterygeek. Da könnt ihr uns einen Zweier oder einen Fünfer reinwerfen. Und wir werden dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr in unsere Patreon investieren. Momentan geht da natürlich noch nicht so viel. Aber wir haben drei Formate oder sind am Entwickeln von drei Formaten, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit Patreon-exklusiv machen werden. Dazu mehr in der Zukunft. Aber das soll es jetzt dann auch von uns gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem, was wir dieses Jahr 2018 vorhaben. Und ich verabschiede mich dann schon mal. Man sieht sich. Bis dann. Ciao. Hui. Sternzeit 3048006,01. Mittlerweile sind 100 Jahre vergangen und wir wissen nicht genau, wo wir sind oder was wir hier tun. Nachdem wir 6 Missionen erfolgreich ausgeführt hatten, öffnete sich vor uns ein riesiges Raumzeitkontinuum und schleuderte uns irgendwo hin. Wir können leider keinen Kontakt mit der Föderation herstellen und versuchen uns nun anhand unserer spärlichen Kenntnisse des Weltraumes Richtung Erde zu begeben. Commander D, bitte setzen Sie einen Kurs Richtung Erde. Offizierin Mia, sobald wir da sind, öffnen Sie bitte einen Funkkanal.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek. Ja, das stimmt natürlich auch. Nee, also zur neuen Folge Control Out of Geek, dieses Mal mit dem Thema Star Trek The Next Generation. The Beste von der Beste, wie alle sagen würden, außer Discovery. Ja. an meiner Seite wie immer Commander D.
Ja. Hallo.
Und Offizierin Mia. Hola.
Hallo,
und wir haben uns natürlich total gut drauf vorbereitet, wie das immer so bei uns ist, wenn wir Filmcasts aufnehmen, haben uns ultra viele Meinungen reingezogen, rangehört und angeschoben,
ja. Aber angeschoben. Also, so gut wie auf den Bondcast sind wir jetzt nicht vorbereitet, aber schon.
Nee, also ich muss auch sagen, der Jason Statham-Cast von uns war eigentlich, glaube ich, das Beste, was wir jemals gemacht haben.
Ich glaube, das war echt unglaublich.
Das war echt übel.
Das war was ganz Besonderes.
Gut. Ja. Besonders
Ich würde mich gerne nochmal entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das schon gehört habt oder den Cast schon gehört habt. Ihr braucht ihn dann nicht mehr runterladen. Ich bin auch ganz ehrlich am Überlegen, ob ich den rausschmeiße aus unserer Liste, weil so eine Grütze, die wir da fabriziert haben. Mh.
Gut, also das versuchen wir heute natürlich nicht zu wiederholen.
Nee, wir haben. Das Gute ist ja auch, die TNG, also The Next Generation von Star Trek, hat ja nur 4 Filme im Gegensatz zu 78 oder so bei Statham
und 300 bei Bond. Zweitens interessiert uns das Thema auch. Das sollten wir vielleicht dazu sagen. So. Ja.
So sind sie halt, die Nerds. Eher Raumschiffle als Gewehre. Das
genau.
Ist
ja, wobei.
Falls ihr jetzt zum ersten Mal zuhört und nicht wisst, wer wir sind, dann habt ihr Pech gehabt, hört euch die anderen Casts an. Mhm. Und falls ihr nicht wisst, was Star Trek ist, warum habt ihr auf den Cast geklickt? Ja. Nee. Als kleines Ding noch so zum davor quasi für euch das klarzumachen. Mia, möchtest du kurz erklären, was Star Trek eigentlich ist?
Star Trek ist eine Science-Fiction-Serie, die schon uralt ist. Also eigentlich so ein bisschen der Mitbegründer von Science-Fiction, würde ich sagen. Also Science-Fiction im Fernsehen.
Ja. Korrekt. Ja. Einen Punkt für dich. Ding. Und ja, es gibt halt viele verschiedene Formate. Es gibt die alten, die werden TOS abgekürzt. Es gibt die nicht mehr ganz so alten mit TNG, mit ganz vielen Sachen wie Captain Picard und das erste Mal die Borg und. Ja. Und wir kümmern uns halt heute um TNG.
Ja.
Wir kümmern uns nicht um Deep Space Nine, das ja ist quasi ja, läuft ja gleichzeitig mit,
ja, mit den Filmen
TNG.
Teilweise auch.
Das machen wir vielleicht mal wann anders oder auch nicht. Das kann man wegen mir auch einfach unter den Tellerrand fallen lassen.
Ja, schauen wir mal. bevor wir uns darum kümmern, kümmern wir uns erstmal um die Serien an sich wahrscheinlich. Aber jetzt kommen erstmal die Filme. Mhm.
Richtig, wir machen heute nur die vier Filme und wir haben da, glaube ich, auch genug Stoff dazu, um damit mindestens eine halbe Stunde zu füllen.
Und vielleicht ein kleiner Hinweis, dass wir schon die anderen, also die Original Series gemacht haben und dass das vielleicht ein besserer Einstieg wäre, als gleich hier anzufangen.
Das ist richtig. Also wenn ihr unbedingt das in chronologischer Reihenfolge hören wollt, dann hört erst den ersten Cast, weil da ist die Eins davor und dann hört den zweiten, das ist der hier, hört die Zwei davor. Macht Sinn?
Macht Sinn.
Gut. So, lasst uns direkt mit Filmnummer, was ist das denn, Filmnummer 7?
Ja, 7. Also 1, 7, 7, ja.
Genau, Star Trek, Treffen der Generationen. Ich lese jetzt kurz noch einen Text dazu vor, den habe ich schon rausgeschrieben, damit ihr, falls ihr die Filme nicht kennt und trotzdem den Podcast hören wollt, weil ihr unbedingt unsere Stimmen hören wollt, ein bisschen ins Thema mit reinkommt. Also Star Trek Treffen der Generation ist der 7. Star Trek Film und handelt von dem Wissenschaftler Soren, der in den Nexus, einen Ort vollkommenes Glückes, gelangen möchte, zur Durchführung seiner Pläne aber die Vernichtung von Millionen Planetenbewohnern in Kauf nimmt. Bei den Bemühungen der Enterprise-Crew, Soren davon abzuhalten, wird das Schiff so schwer beschädigt, dass die Antriebssektion explodiert und die Untertassensektion, ja, das Schiff kann man in zwei Teile teilen, zur Notlandung auf einem Planeten gezwungen ist. Data lässt sich den Chip, Data, das ist dieser Android, lässt sich den Chip zum Erleben von Emotionen einsetzen. Ein Motiv der Drehbuchautoren war es, mit dem Treffen von Picard und Kirk im Nexus den Umgang mit dem Sterben zu thematisieren.
Schöne Zusammenfassung. Mhm.
Dankeschön. Ich habe dann noch was stehen und zwar, das sind jetzt aber eher Facts zu der Sache, die Dreharbeiten zum Film begannen nur wenige Tage nach dem Ende der Dreharbeiten zur Fernsehserie, was ich sehr faszinierend finde.
Ja, welche Fernsehserie?
TNG. TNG war auch vorbei.
Komplett vorbei?
Ja.
Und dann
haben sie...
Das ist sehr verrückt. Angefangen.
Das wusste ich nicht.
Nee, wusste ich auch nicht.
Bam! Verrückt. die Resonanz des Publikums der Kritiker war gemischt. Letztere zufolge sei es der Film nicht gelungen, ein Star Trek-unerfahrenes Publikum zu begeistern. In Deutschlands Kinos sahen den Film etwa 1,8 Millionen Zuschauer.
Oh ja, ganz okay.
Also für Deutschland im Jahre
95
war das schon echt nicht übel.
Ja, würde ich auch sagen.
So, was sind eure ersten Erinnerungen an das Treffen der Generationen?
Naja, was heißt erste Erinnerung? Ich meine, es ist gar nicht so lange her, dass ich den zum ersten Mal gesehen habe, muss ich gestehen. Vielleicht habe ich mal im Fernsehen so ein bisschen gesehen, aber die erste Erinnerung war tatsächlich Kirks Tod.
Spoiler!
Ja, Spoiler. Sorry, aber eben
also, den Film gesehen. Also sein erster Tod oder sein wirklicher
Tod? Sein wirklicher Tod. Mhm. Ja. Mhm. Daran konnte ich mich am meisten erinnern. Und daran, dass die zwei Captains in Idaho mit Pferden durch die Kuh geritten sind. Ja, super toll.
Und, ja. Also meine erste Erinnerung, also ich habe den irgendwann als Kind gesehen, als er dann im Fernsehen kam. Und ich konnte mich an ziemlich viele Szenen erinnern, aber als Kind hat man dann so auseinandergerissene Teile von Filmen im Kopf und man weiß nicht so recht, wie die zusammengefügt werden. Und jetzt habe ich den Film erstmal so richtig bewusst nochmal angeguckt.
Und so die Meinung dazu, wie findet ihr denn so den 7. im Gegensatz zu den anderen 6?
Eigentlich ganz nett. Also ich habe jetzt nicht so viel daran auszusetzen eigentlich. Es hat sich aber auch wieder so ein bisschen, das sage ich halt wahrscheinlich öfter, wie eine etwas längere Folge angefühlt eher.
Mhm. So. Ja, was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil wer die Serie geguckt hat, der will wahrscheinlich schon Star Trek sehen, wenn er ins Kino geht. Und dann ist es halt Star Trek.
Es ist halt auch toll, die Alten nochmal zu sehen, auch wenn es nicht alle waren, natürlich.
Ja.
Aber Chekhov und
zum Glück gab es den Wesley eben nicht.
Ja.
Das stimmt. Also ich fand es eigentlich gut, dass sie nochmal einen alten Cast und einen neuen Cast zusammengebracht haben.
Ja. Das war halt ein schöner Übergang.
Finde ich auch großartig.
Ja. Ja, und das hat wahrscheinlich doch irgendwie was erklärt. Also ich meine, klar ist immer traurig, einen Charakter sterben zu sehen, den man irgendwie mochte, aber wenn er dann einen guten Tod kriegt oder halt, wenn halt noch was erklärt wird dabei oder wenn es halt nicht sinnlos war, dann ist es okay, finde ich.
Absolut, absolut.
Ja, was sagst du dazu?
Also grundsätzlich mag ich den Film. Mhm. Der zählt mit zu den Filmen, die ich immer wieder gerne angucke, einfach weil es ja auch die zwei, wie ihr es schon gesagt habt, die zwei Crews mischen. Und ich finde, es ist ein schönes Ding, dass es gab es ja noch nie und es wird es, glaube ich, auch nie geben, also richtig, dass du zwei Kapitäne hast, die miteinander halt irgendwie interagieren aus zwei komplett verschiedenen Star Trek-Serien. Außer hat das halt irgendwann mal die Janeway, glaube ich, auch Admiralin war.
Mhm. Ja, dass die.
Und auch mit Picard oder sowas interagiert hat.
Dass die halt aber komplett unterschiedlich, also ja, da hat man halt gemerkt, wie arg unterschiedlich die beiden eigentlich sind.
Und ich finde, also in dieser Szene, die ja mehr wie ein Traum wirkt, als sie in dieser anderen Dimension sind,
Nexus,
da fühlt sich das plötzlich an, als wäre man in der alten Serie gelandet. Weil der Kirk da plötzlich alles bestimmt, also was da so passiert. Ich weiß nicht, der hat dann so eine bestimmte Aura und die kommt dann irgendwie so ein bisschen raus.
Ja, stimmt.
Ja. Wollen wir mal chronologisch durch den Film durchgehen, so ein bisschen?
Ja.
Also ich hab halt ziemlich viel aufgeschrieben, das mir mega negativ aufgefallen ist an dem Film, obwohl ich den Film mag. Ja. Also ich habe den so versucht, mit so einem Adlerauge durchzugucken, was mir so auffällt. Und dabei ist echt viel Zeug, was ich gedacht habe.
Okay.
Zum Beispiel? Zum Beispiel finde ich ganz am Anfang, die allererste Szene ist ja diese Flasche, die durch den Weltraum fliegt.
Ja.
Und die fliegt.
Und
und dann irgendwann puff, knallt sie gegen das Raumschiff.
Ja.
Also gegen die Enterprise. Und dann dachte ich mir, fuck, entweder ist das Raumdock ultra lang. Ja.
Die Flasche ist mini klein. Und
seitlich gegen die
Enterprise.
aber die fliegt ja gefühlte 3 Minuten durch einen luftleeren Raum, ohne dass du irgendwas von dem Dock siehst. Und dann knallt sie gegen die Seite. Das kann gar nicht sein, weil das Dock natürlich
das senkt. Halt,
also
stilistisch so einfach. So überbrücken irgendwie.
Ja, aber das war so, what the fuck, was machen die
das
da?
Das ist ja nicht mal...
Das war das Erste.
Ja.
Ja, schon. Aber...
So, dann siehst du diese Sulu-Tochter einmal. Ja. Du siehst die Tochter vom Sulu
ganz
einmal.
Kurz.
Und dann ist sie weg aus dem Film. Komplett. Doch gar nicht mehr auf.
Ist das schlimm?
Ist die komplett, würde man das nicht überlegen. Ja gut, das ist halt, weil auch die Timeline sich ändert.
Richtig, ja, aber du hörst nie wieder.
Ja schon, aber ich meine, ist es wirklich schlimm? Also ich meine, ich finde es eher gut, dass sie um die Charaktere noch was drumherum bauen, dass man sieht, okay, die Kinder haben vielleicht auch was mit Starfleet zu tun oder die haben auch ein Interesse daran. Es könnte ja sein, dass man in Zukunft vielleicht was von denen sieht oder eben auch nicht. Aber es ist doch schön, als Fan zu sehen.
Ja. Also schlimm finde ich es auch nicht. Ich finde es nur schade, dass die nichts mehr macht. Also ich hätte gerne noch irgendwas gehabt, dass noch irgendwas passiert oder so mit ihr. Keine Ahnung. Dass sie zumindest noch was sagt oder so. Das wäre schön gewesen.
Ja, das ist... Ja.
Hi, ich bin...
Ja gut, stimmt schon. War ein bisschen kurz vielleicht, aber andererseits... Ja.
Aber an der Stelle muss ich sagen, finde ich schön, dass Star Trek das eigentlich in den alten Filmen immer geschafft hat, Frauen natürlich einzubauen, ohne dass, ich weiß nicht, dass irgendein Trara drum passieren muss. Es ist halt einfach so wie sie verschiedene Hautfarben und so weiter in die Filme einbauen, ohne dass sie das besonders rausheben müssen. Es ist einfach so, es ist einfach natürlich und gut.
Ja, eben, das finde ich, das muss ich denen auch hoch anrechnen, dass also das einfach quasi, ja, das ist halt normal.
Das ist halt so.
Ja. Das ist nicht, aus dem und dem und dem und dem und dem haben. So.
Man muss es nicht hervorheben. Ja. Ja, das war aber bei Star Trek eigentlich fast immer so. Die haben immer so diese hohen Ideale gehabt, weil es ja eigentlich, weil es ja die Zukunft ist und da soll sich die Menschheit ja bessern. Deswegen bin ich Discovery ja, scheiße. Aber gut.
Also. Ja, ich merke schon, es wird ein Gebäscher heute. Dann ist mir aufgefallen, das ist mir beim ersten Mal angucken gar nicht aufgefallen und beim zweiten, also jetzt beim Angucken nochmal richtig, habe ich gedacht, ja, geil. Und zwar die Enterprise B, das ist ja die zweite Enterprise, die sieht doch komplett, oder kommt mir so sofort, die sieht doch komplett aus wie eine Excelsior-Klasse, oder?
Muss ich jetzt gerade nachgucken, aber.
Aus dem vierten dieses Transwarp-Schiff.
Ach so, das neue.
Das Scotty quasi flach liegt. Und die Enterprise B sieht für mich exakt aus wie eine. Liebe Zuhörer, die sich für Star Trek interessieren, googeln Sie jetzt Excelsior und
Enterprise B. Ja, ein bisschen halt. Also die Form dieses, dass unten so ein runder Hubbel ist und so halt. Ja, doch schon ziemlich eigentlich.
Weil die Excelsior-Klasse ist mein liebstes Schiff. Das Star Trek-Ding irgendwie, ich weiß auch nicht warum.
Deshalb magst
ich glaube du den auch Film. Nur. Ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich ihn mag. Und ich mag halt einfach dieses dumme Wort. Ich habe das extra sogar nochmal gegoogelt, dieses Wort Transwarp.
Ach, Transwarp, okay.
Mhm. Ja, und dann habe ich gegoogelt, was heißt denn Transwarp? Und dann, Warp ist natürlich die Geschwindigkeit und Trans ist mehr. Ja. Mhm. Ach so, mehr Warp. Geil.
Ich finde das so.
Finde ich großartig.
Boppelig, das Schiff. Das ist so dick. Deswegen mag ich es nicht so.
Echt?
Ich bin eher Fan von der Enterprise E. Das ist, glaube ich.
E, das ist doch die aus Nemesis, ne?
Ja, die mag ich lieber.
Die sieht für mich so, die ist so slick, modern und
bam. Das irgendwie. Ist voll bam. Halt.
Ja, und die B finde ich halt so geil, weil die so aussieht wie so ein Ding, dass du jemand reinrammst. Ich finde, es sieht aus wie so ein. Weißt du, es sieht aus für mich wie ein Kriegsschiff. Wie ein
Ach so, jetzt.
Ich liebe einfach die Excelsior-Klasse. Das ist halt das
Ding. Okay, gut. Vielleicht solltest du Star Trek Online spielen. Gut, also.
Yeah. Dann ist mir aufgefallen direkt noch, wir sind ja noch in der alten Timeline, dass Tuvok auf der Enterprise B ist.
Hä?
Jetzt überlegt er gerade, who the fuck
ist Tuvok? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr.
Ah, okay. Tuvok ist der Vulkanier aus Voyager.
Ah, okay. Ja gut, Voyager habe ich nicht gesehen. Habe ich kein bisschen was davon gesehen.
Mia, du auch nicht?
Doch, aber halt im Fernsehen und nicht am Stück.
Okay, aber du weißt, wer Tuvok ist, oder? Ja, und der Schauspieler hat davor halt schon eine Rolle jetzt in dem Film gehabt. Da war er aber nicht Tuvok, aber... Also das Einzige, was anders war, er hat nicht die Vulkanier.
Das heißt, aber so normales Crewmitglied halt.
Genau, okay. Der saß halt auf der Brücke und hat irgendwie irgendwas gesagt. Und es war so, was macht denn Tuvok da? Ist ja verrückt.
Hab ich gar nicht drauf geachtet.
Nee. Witzig.
Ich hab die teilweise angehalten, den Film, und dann, nochmal.
Cool, gute.
So, dann haben wir, kommt ja irgendwann dieser Funkspruch, hey, Hilfe, wir brauchen unbedingt Hilfe, hilft uns da, trefft uns irgend so ein Ding. Und dann ist die Ausrede, dass die Enterprise hinfliegt, ist, niemand ist in der Nähe der Erde.
Das ist immer so. Nee, das ist ja nicht die Erde.
Nee, das ist ja...
Ja, doch, doch.
Hä?
Die sind in der Nähe, also die Enterprise ist in einem Raumdock in der Nähe von der Erde.
Ja, aber das Ding ist ja nicht bei der Erde.
Nee, aber das ist 3 Lichtjahre entfernt. Und die wollen mir doch nicht sagen, dass zwischen dem Ding und der Erde keine anderen Schiffe stationiert sind.
Hä?
Ja,
wirklich,
gut.
Was? Die Erde?
Das kam halt so oft schon. Das kam eigentlich die ganze Zeit, in irgendwelchen Folgen. Sie sind das einzige Schiff in der Nähe. Bitte gucken Sie sich das an.
Ich meine, andererseits, der Weltraum ist riesig.
Ja.
Richtig, aber das war für mich so, ach komm schon.
So ein bisschen kann man es immer verargumentieren, aber irgendwie ist es halt dann doch so ein bisschen lazy.
Ja. Ja, so war schon so ein bisschen arg, uiuiui, was hat er denn da gemacht?
Ich meine, man hat das auch irgendwie mit irgendwas, was an dem Schiff dran ist, was es vielleicht nicht so unbedingt ein zweites Mal in der Nähe gibt im Moment, verargumentieren können, aber...
Ja, stimmt, einen Captain Kirk.
Ja, eben. Starfleet denkt sich so, ach komm, lass mal den machen, der kann es immer.
Der macht das eh. Der holt wieder Wale aus der Vergangenheit.
Zum Beispiel.
So. Dann stirbt Captain Kirk durch einen Blitzeinschlag in dem Falle oder halt.
Ja, durch eine Explosion auf dem Schiff eigentlich. So.
Ja. Und dann steht Scotty unten in diesem Raum, der dann abgeschirmt ist, und dann ist der Captain, dem sein Name ich nicht weiß, der aber auch völlig egal ist, da unten mit. Und Chekhov, ja. Und Scotty so, oh nein. Und der Captain, so, sie ist auch so, oh nein. Und Chekhovs Reaktion ist, wo ich gedacht habe, bitte was?
Vielleicht
mag er den
halt nicht so.
Ja, aber es war so, okay, sehr verrückt.
Ist mir auch nicht so richtig aufgefallen, ja.
Okay, und dann haben wir Schnitt und dann sind wir ja in einem neuen. Habt ihr eigentlich was dazu zu fügen?
Nö, mach das einfach gut. Interessant.
Mach das doch gut.
Okay, alles klar. Dann sind wir in der neuen Timeline und wir sind jetzt quasi mit anderen. Und das Erste,
was vielleicht nicht. Warte, stopp, wir haben noch was dazu zu fügen. Der.
Ja, bitte.
Dieser Effekt, wenn man den Film noch nicht so wirklich gesehen hat, plötzlich so: Hä, was macht Whoopi Goldberg?
Ja, stimmt. Da.
Ja, richtig.
Ich vergesse immer den Namen von dem Charakter, weil der so komisch ist. Aber, ja.
Ich auch. Ich hab das aufgeschrieben gehabt. Ich habe das aufgeschrieben gehabt. What the fuck, Whoopi Goldberg? Ja. Und dann ist mir eingefallen, ach, halt, die hat ja auch in der Serie.
Ja, hat sie schon, aber nicht halt mit, nicht auf dem Schiff. Das ja, nicht in der Vergangenheit. Ja. Naja.
Hier.
Naja.
Hinan oder sowas. Hinan? Irgendwie sowas.
Ja, ich weiß aber nicht, wie man es dann ausspricht. Ja, egal. So.
Sprecht es außerirdisch aus.
Ja, genau.
Auf jeden Fall jetzt sind die dann jetzt auf diesem Schiff. Und zwar aber nicht auf der Enterprise, sondern auf der Enterprise, aber als Holzschiff.
Ja, also quasi das ist sowieso Holzschiff, das super cool.
Und da machen sie ganz viele coole Sachen und dann befördern sie einen Worf und sowas und das ist alles ganz super, lassen ihn auf der Planke laufen. Und warum auch immer, keine Ahnung. Und dann ist mir aufgefallen, LaForge sieht doch nichts. Der sieht ja nur durch den Visor.
Ja.
Okay, LaForge hat sein Visor auf, guckt in die Ferne, zieht ein Fernrohr und hebt sich das Fernrohr an seinen Visor und guckt da durch.
Das ist doch nur, die spielen ja nur. Das ist ja Rollenspiel, was sie machen.
Ja, aber das ist gerade den mit dem Visor.
Der wird halt das Fernrohr, das ist so... Naja, aber zu dem habe ich ja eh noch was zu sagen, bei den späteren Filmen dann. Wo dann?
Dann hat man halt, dass quasi Picard irgendwie eine schlechte Nachricht kriegt und dann geht er halt raus und sieht, das war nur Holodeck.
Super gut geschauspielert, das ist cool. Muss ich sagen.
Ist das jetzt, meinst du ernst oder nicht? Achso.
Ich fand das
auch nicht schlecht.
Da merkt man schon, dass der ein klassisch ausgebildeter Schauspieler ist.
Absolut. Das merkst du bei allem, wie er spielt. Also.
Was ich auch gut fand, ist, dass er nicht sofort rausposaunt hat, was ihn stört oder so vor der Crew, sondern der hat seinen Teil gespielt und ist gegangen und die anderen haben sich so gefragt, was ist jetzt eigentlich los? Es wird sich alles...
Ja, weil der Captain ja eigentlich nicht seine Fassung verlieren darf.
Ja.
Ja. Was er ja grundsätzlich auch nicht hat, bis auf kurz mal mit dem Riker hier. Make it so.
Ja, okay. Dann kriegt er die Nachricht.
Dann habe ich mir noch aufgeschrieben gehabt, also bitte so Nachricht, bla bla, und dann, du weißt ja nicht, um was es geht, aber du kannst ja eigentlich schon denken, um was es geht. Ja,
das kam doch auch und in dann, der Serie vor, oder nicht?
Da bin ich mir unsicher.
Dass er irgendwie mal davon erzählt hat, dass sein
Neffen,
der gestorben ist.
Mir kam es auch so vor, aber es könnte auch sein, dass ich das noch in Erinnerung hatte, als ich zum letzten Mal den Film gesehen habe.
Ich bin mir auch nicht sicher, weil ich habe ja aufgeschrieben, Picard-Familie stirbt, von der man eigentlich gar nichts wusste bisher und dann wird er auf einmal mega sentimental.
Es kommt mir zu präsent vor, als dass es nicht so war. Ich weiß nicht. Müsste man nochmal gucken.
Ja, ich glaube in einer ganz frühen Folge oder so.
Das wäre super interessant, falls es einer unserer Hörer wüsste und das vielleicht ein bisschen genauer sagen könnte, weil mir kam das so komisch, es war so, auf einmal ist seine Familie tot, von der niemand wusste, dass er eine Familie hatte und auf einmal alles ist schlimm. Das war so, und dann hat es auf einmal hat der Picard sich auch so ein bisschen anders angestellt, finde ich.
Ja, klar.
War es so.
Ja, es war dann, jetzt ist halt er der letzte Picard. Das ist halt.
Ja.
Naja.
So, dann ist mir auf, habe ich aufgeschrieben, aber das kann ich eigentlich bei jedem dieser Filme machen, nur ist es mir da halt mega aufgefallen. Mega viel Techno gebaut.
Ja, ja, klar. Das ist aber oft.
Also es. Ja, ja, aber manchmal macht es noch Sinn, finde ich. Also es macht Sinn, wenn du dir das anhörst und du kannst einigermaßen aus diesem Star Trek, weil du schon genug davon gesehen hast, verstehst du, was sie machen wollen. Aber in dem hatte ich das Gefühl, war ultra viel gebabbelt, das
ist
überhaupt gar
nicht. Ja, das Problem ist halt, wenn du mit so Themen umgehen musst, wo eigentlich eh nicht groß erforscht sind und wo du dir eigentlich mehr oder weniger Sachen bei den Haaren herbeiziehen musst, dann musst du halt so Zeug. Ja. Da gibt's halt keine wissenschaftliche Basis und musst du dir halt irgendeinen Scheiß ausdenken.
Ja,
aber. Und das hört sich halt manchmal unglaubwürdig an und manchmal halt nicht.
Ja, ich meine, es geht wahrscheinlich nicht mal um die Glaubwürdigkeit, sondern auch um, dass die Wörter vielleicht vorher gar nicht erfunden waren. Weil ja, du dann genau, einfach was Neues etablieren Quantum, musst und das Sticks, muss halt etabliert werden, bevor du es dann halt wirklich verstehen kannst. Ja.
Genau, weil wenn die das schon irgendwie in der Serie oder sowas erwähnt haben und dann machen sie einen, was weiß ich was, Quantenschild-Extraktionsbla, dann kannst du, Quanten war das eine mit dem Schild, sind ja okay, wenn die es extrahieren,
Ja, hast Sinn du ein Beispiel, ein konkretes, was genau?
Nee, ich hab mir das leider nicht aufgeschrieben, aber mir ist halt aufgefallen, dass das Geordi mit Worf und irgendwem über, hinten lang gelaufen sind und die haben irgendeinen Techno-Bubble von sich gelassen, wo ich null verstanden habe.
Ja, aber überlegen, vielleicht, wenn man sich mal sowas rausschreibt und dann mal nachguckt, vielleicht ist es sowas selbst erklärtes wie Transwarp oder sowas, weil wenn man die beiden Wörter kennt, dann kann man sich ja auch denken, was damit wohl gemeint ist.
Ja, man müsste mal nachdenken.
Das Problem ist aber, dass ich glaube, dass mittlerweile die ganzen Star Trek-Fans so weit sind, dass sie sich das ganze Zeug so durchgeguckt haben und das jetzt in irgendeinem Memory-Alpha-Wiki oder so einen Scheiß geschrieben haben, dass du halt einfach alles mittlerweile irgendwie erklären kannst.
Ja, auch gut
möglich. Ja, einerseits schon, aber ich meine, du als Fan könntest dir das einfach mal rausschreiben und dann mal selber gucken, ob du es selber rauskriegst.
Ja.
Man muss nicht unbedingt faul sein.
Liebe Zuhörer, ich habe eine Aufgabe.
Bitte, zeigt mir. Ja, ich weiß aber schon, was du meinst. Da gibt's auch, der Angry Video Game Nerd hat auch schon vor Jahren ein tolles Video gemacht. Das hieß Top 10 Track Techno Babble. Und da hat er die sinnlosesten Techno Babbles rausgesucht, die halt wirklich total komisch klingen. Aber ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen auch ein Trademark von der Serie.
Ja.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Teilweise ist es auch echt witzig.
Ja. Also,
mit was für einem Quatsch sie sich dann halt immer reagieren. Wir könnten ja diese Phasen vertiefen. Ja, wenn wir das kombinieren.
Also, die begegnen immer so einem Phänomen, das noch nie jemand gesehen hat oder so total unmöglich ist, irgendwie zu durchdringen. Und
dann müssen sie eben eine Erklärung finden.
Aber halt eine Lösung. Ja. Und ja, das reißt man halt durch die Zeit. Das ist doch nicht so schlimm. Also.
Stimmt, lass uns einfach über die andere Sonne entlang fliegen.
So, wir finden schon einen Weg. Das kriegt man schon hin.
Ich meine, einerseits ist es sehr schön, dass man halt so dieses. Es ist irgendwas in der Zukunft, was man sich heutzutage noch nicht erklären kann, aber vielleicht in der Zukunft dann.
Okay, ich habe jetzt gerade ein Beispiel rausgesucht nebenher. Vielleicht könnt ihr mal das selber setzen, oder wer auch immer.
Ja.
Mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber Memory Alpha Wiki spuckt aus. Es fiel mir plötzlich ein, dass ich eine Frequenzverbindung zwischen dem Deflektor und dem Schildgitter einrichten könnte, indem ich den Warpfeldgenerator als Energieflussabschwächer benutze und das hat natürlich eine Verstärkung des inhärenten Energieausstoßes erzeugt.
Klar, das ist ja.
Das klingt voll logisch. Ich glaube, das macht überhaupt
keinen Sinn. Ja gut, da geht es halt eindeutig ums Schild und dass sie sich wieder irgendwie verteidigen müssen, weil es sonst nicht geht und irgendwie daraus eine Waffe machen müssen oder irgendwie sowas. Das ist ja...
genau, eigentlich auf dem ganzen Schiff geht es immer um Energiemanagement, habe ich das Gefühl. Und ich finde auch, wenn man so ein bisschen Star Trek Online gespielt hat, dann versteht man das, wie das funktioniert.
Ja, das ist halt dieses.
Mehr Shield, der auf der
Dünne. Du hast eine begrenzte Anzahl von, oder so eine begrenzte Menge Energie und die musst du halt schön verteilen, dass du angreifen kannst und dich verteidigen kannst, ohne dass die Schilde zusammenbrechen und so weiter.
Und dann ist es halt so, wir könnten doch den Warp-Kern ausstoßen, um eine Subspace-Explosion.
Anomalie, bla.
Das ist halt, das ist doch das Tolle daran. Aber das muss doch.
Da ist immer das, auf was man sich
voll freut. Spaß machen. sowas zu schreiben, also sich so auszudenken als Autor.
Mhm. Wow. Okay, und dann machst du, dann überlegst du dir irgendwas und denkst, ja, das ist total verrückt, was ich mir jetzt gerade
überlegt habe. Ja, aber das macht voll Sinn.
Ist es im Film? Dann ist es im Film und dann kommt irgend so ein pickeliger Typ, ja, der seit 17 Jahren nichts anderes macht, als diesen Scheiß auswendig zu lernen. So war wie mein alter, jetzt habe ich eine kleine Geschichte, wie mein alter Kollege, den ich damals im Kindergarten und in der Grundschule hatte, der hatte in der Grundschule schon die Star Trek-Fibel mit allen technischen Möglichkeiten und Beschreibungen des ganzen Dings und sowas. Und der konnte den Fuck in- und auswendig. Und wenn er dann so auf so einen Tisch, der macht dir die Hölle heiß.
Ja, klar. Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich gerade schon 100.000 Fehler begangen, die uns eigentlich richtige Hardcore-Trackies voll an den Kopf schmeißen würden.
Ja, also ihr vielleicht.
Ja. Ja, ich bin ja, also ich meine, ich mag Star Trek, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich, aber in Folge 365 haben sie doch gesagt, dass Warp Bubbles eigentlich nur, also so, ja,
das, nee. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, aber TNG hat leider nur 172 Folgen.
Ja, vielleicht aber insgesamt alles zusammengerechnet. Ich meine, Voyager. Und Doppelfolgen zählen grundsätzlich.
Wie war das in der Star Trek-Folge? In der South Park-Folge?
Ja, es gibt 72 Episoden, nicht
73. Die Doppelfolge zählt als eine. Es gibt nur 72.
Ja. Das, ja.
Mia, du hast gerade eben noch irgendwas von einem Energietypen erzählt gehabt. Was war das?
Was?
Du hast immer gesagt gehabt, ich hatte noch so einen dummen Scherz auf den Lippen mit einem Energieberater. Hast du nie einen Energieberater für die Enterprise gesagt gehabt? Nee.
Was? Achso, mit dem Energiemanagement auf der Enterprise.
Genau.
Ja, eigentlich.
Was ist, warte, da müsstest du eigentlich einen Typ einstellen.
Energieberater. Der
sich nur um dieses Energiemanagement kennt. So ein Eon-Typ irgendwie oder so.
Gute Idee.
Lieber nicht, sonst stürzt das Ding wahrscheinlich ab im Weltraum.
Ja, es kostet einfach immer ein bisschen mehr. Egal, was du machst, immer ein bisschen mehr.
So, Timeline.
Ich kenne ja nicht. Euch ist schon aufgefallen, dass du gesagt hast, das Schiff stürzt ab im Weltraum, gell?
Ja,
das guck daran, dann kennst du sie nicht, die Hardcore-Fans, wir blicken das nicht.
Gar nichts eigentlich.
Wenn das abstürzt, dann heißt das für mich, das knallt gegen Asteroiden und so.
Gut.
So, okay. Dann gibt es ja ganz viel Stress und so einen Scheiß bei dem Film, ja. Und dann müssen sie diese Untertassensektionen davon abtrennen, weil, oh Gott, und ich denke, geil, Untertassensektion
abtrennen. Super cool. Vor allem, wie das gemacht wurde. Hast du das gesehen?
Ja, das sind ja Models.
Ja, das ist ein echtes Modell, das ist da halt so mit 30 km/h durch so einen Miniaturwald haben fetzen lassen.
Voll geil.
Und wie diese Erschütterung war so extrem stark.
Ja, die Erschütterung war so stark, dass die Kameragerüste gewackelt haben und das mussten sie dann irgendwie korrigieren. Und total cool.
Da gibt es ein Making-of.
Ein richtig cooles
Making-of. Ich glaube, auf YouTube auch.
Ja, kann man alles auf YouTube sehen. Es ist echt interessant, was die da, also wie viel Mühe
was da die alles steckt. Gebaut haben. Und ich muss sagen, das sieht so gut aus. Also diese Modelle sehen einfach viel besser aus, als wenn man die ganze Zeit nur Computer benutzt.
Ich mag halt dieses
Praktische. Ja, gab es zu der Zeit.
Ja, nicht nur zu der Zeit. Ich finde die teilweise sogar besser als heutzutage, wenn sie es mit CG machen oder so. Ich finde, das sieht manchmal einfach doch realistischer aus, weil es halt echt ist.
Ja, da stimme ich dir bis zu einem gewissen Punkt stimme ich dir dazu. Ich mag Modelle auch, weil das sieht einfach cool aus irgendwie. Und ich mich immer frage, wie zum Kuckuck machen die sowas.
Aber
das mit dem CG.
Also ich finde halt, gut, bei manchen Sachen stimmt es jetzt wiederum nicht, aber da gibt es ein tolles so einen tollen Essay drum, wie man CG wirklich gut einsetzt. Weil wenn es gut eingesetzt ist, dann fällt es nämlich gar nicht auf, wenn es dann auch damit kombiniert ist. Und das, was das Ganze unglaubwürdig macht, ist einfach, dass die Kamera nicht mehr von einem Mensch gehalten wird, sondern so rumschwebt durch den Raum und so Sachen und Winkel, die wir gar nicht so wahrnehmen könnten. Und es ist einfach viel echter, wenn du das aus einer menschlichen Perspektive zeigst. Und das blicken viele nicht. Und dann kommt sowas wie Avatar halt raus.
Den habe ich vor 3 Tagen gesehen.
Und? Ich finde, die sehen alle aus wie, also jetzt mittlerweile, Ich finde, die Viecher sehen alle aus wie mit Photoshop nicht proportional transformiert. So ein bisschen nach oben gestaucht. Ja, egal.
Ich fand ihn trotzdem ganz geil.
Ja, irgendwie. Der ist schon, der hat schon so neue, wie heißt es, neue Technologie eingeführt und alles. Und, aber so,
ich muss sagen, ich habe den noch nie gesehen.
Der wird dir nicht gefallen.
Ja, finde ich mir auch.
Ist halt einfach Pocahontas.
Ja, kann Pocahontas sagen, im Weltraum, habe ich mal gelesen.
Ja. Ja, das könnte
der mit dem Wolf tanzen, das ist voll, ja, voll viele andere Filme, die genau ungefähr die gleiche Story haben.
Aber macht euch nichts, da kommen ja, ja noch eben. Fünf neue.
Oder 2030 oder so. Oder naja.
So, machen wir weiter. Also die Untertassensektion trennt sich und die Leute rennen alle und dann ist mir aufgefallen, okay, ich weiß, das ist kein Schlachtschiff. Die Enterprise D ist kein Schlachtschiff. Das ist eher ein Familienausflugskreuzer. Ja. Ja. Aber warum nehmen die da Kinder mit? Das macht das.
Ja,
macht
wenn für die mich, Kinder kriegen.
Das ist für mich. Ja. Dann aussetzen oder halt zurückbringen.
Das
oder
war
so.
in irgendeiner Folge, war das, glaube ich, mal erklärt. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Aber die haben immer so.
Auszubildende.
Zivilisten auch an Bord.
Ja.
Weil die auch Leute hin und her schippern. Ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas war es. Irgendjemand von den. Zwei Zuhörern wird es wissen. Aber,
ja. Daniel, sag mal. Nee, und naja, ja. Das war nicht schlimm, aber dann verliert das, eines der Kinder den Teddybär. Das
ist schrecklich. Mhm.
Der arme
Teddybär.
Das fand ich echt doof.
Warum?
Ach komm.
Aber das ist so mega Klischee. Ja. So,
Schon.
Und dann hält die Kamera 5 Sekunden auf den Teddybär und sagt, ja, ich hab's verstanden.
Das ist halt wahrscheinlich, um zu zeigen, ja, die verlieren halt was dabei. Das Schiff war so ein Zuhause irgendwie und die verlieren halt ihr Zuhause.
Oh, das ist echt schlimm, dass du mir das so sentimental erklären kannst und ich dann denke, ja, vielleicht ist nein! Das ist der Kack-Teddybär. So. Ja, dann Sorin ist auf dem Planeten, Rakete, die bekämpfen sich und kommen es nicht hin und bam, und dann zerstört er den Planeten und 230 Millionen Menschen sterben und diese Welle rast durch sie durch und Picard
im Nexus.
Bam, auf einmal in dem Nexus
und feiert
und seine Kinder, die er nicht hatte, und seine Frau.
Ja.
Genau, und feiert irgendwie Weihnachten und ist auf einmal in einem Shakespeare-Stück
gefühlt. Dickens, wenn dann.
Dickens, okay.
Das voll. Hat mich und voll dann, arg an den Film mit Patrick Stewart erinnert, als er den, wie heißt der Typ, ist nochmal, der Weihnachten hasst?
X-Men.
Ja, genau, als er den spielt.
Ah, stimmt. Ich
arg dran erinnert.
Christmas Carol. Ja, ja, bisschen. Nur war er jetzt lieb und glücklich und dann hat er die Weihnachtskugeln gesehen und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, irgendwie explodieren die.
Und dann taucht fucking Whoopi Goldberg auf in dem Nexus. Was? Woher? Wie? Oh, Plot Device. Bam, Whoopi Goldberg. Ich, hey, ich bin immer noch ein Teil im Nexus.
Ja, so erklärt haben sie nicht, wie der Nexus funktioniert. Also, ja.
Nee? Aber ich glaube, die ist sowieso so ein bisschen irgendwie eine komische außerirdische Rasse, die da irgendwie mehr kann.
Vielleicht hatte ich gemerkt, oh, Picard ist da. Hm, das ist aber komisch.
Ah, jetzt gehe ich auch hin.
Hi. Hier steht was.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Sie besitzt ein feinsinniges, aus menschlicher Sicht gar übersinnliches Gespür für das Geschehen um sie herum. So weiß sie zum Beispiel in der Next Generation-Folge die alte Enterprise Irregularitäten im Raum-Zeitgefüge zu erkennen. In ihrer Macht kann sie sogar mit Q... In ihrer Macht kann sie es sogar mit Q aufnehmen. So. Anscheinend.
Die Macht mögen
Also sie ist schon, die weiß schon, was sie macht.
Ja, also ist anscheinend so ein übersinnliches, was weiß ich, Viech außerirdischen Ding. Hm.
Ja.
Also für mich war das halt so richtig Plot-Device vorantreiben.
Die war
so
ja auch in der Serie mit dabei. Also die ist ja nicht nur für den Film.
Ja. Das ist mir alles klar. Nee, aber da sie gerade in der Situation auftaucht und sagt, ein Teil von mir ist halt hier.
Aber davor hat sie doch auch schon ihm erklärt, was der Nexus eigentlich ist. Ja?
Genau. Aber dann halt nicht im Nexus.
Dann, dann macht es halt doch Sinn, dass sie dort auftaucht, oder? Sie hat doch auch gesagt, sie will unbedingt dorthin zurück.
Richtig, aber sie ist ja schon da.
Ja.
Später, oder?
Die Frage, ist die jetzt da wieder hingekommen? Durch diese Explosion? Nein.
Nein, weil die in einem Schiff war und alle Menschen in dem Schiff sind.
Das heißt, sie ist eigentlich ein Teil von ihr, ist halt immer dort im Nexus. Ich frage mich nur, wie das mit dem Nexus funktioniert, dass die sich alle gleich finden. Das ist das wie so ein MMO, oder?
Ja, richtig, richtig, richtig.
Vielleicht ist es sowas, wenn das wirklich übersinnlich ist, dass wenn man jemanden sucht, dann findet man den, wenn der dort ist oder sowas.
Ja, das kann gut sein. Du bist heute so logisch.
Ich bin immer logisch, ihr hört mir nur nie zu.
Ja gut, also.
Naja, auf jeden Fall sagt er dann, okay, also ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, weil ich will zurückreisen. Und dann findet er halt einen Kirk so.
Ja.
Zack. Und dann treffen die zwei Kapitäne der wichtigsten Enterprise-Sachen überhaupt, die treffen sich zum ersten Mal und über was reden sie? Über Eier und Frühstück.
Das fand ich toll, dass Picard dann hilft beim Frühstück
machen. Das ist die Situation, wo ich dachte, das klingt so arg nach Kirk. Der Kirk ist einfach so ein Alltagsmensch manchmal. Und dann kam das halt voll wieder raus, dass er eigentlich nur seine Ruhe will und dass er alles so nach, keine Ahnung, seinem... Ja, das, worauf er Bock hat, das soll passieren.
Ja,
stimmt. Und so war das in der Situation, finde ich.
Du machst, ich will jetzt die Erde retten. Nö.
Ja, keine Lust, ich mache jetzt Frühstück für die da oben. Und dann sind sie hochgegangen und...
waren im Stall.
Ja.
Standen ja, eine Pferde.
Ich glaube, er hat sich gewünscht, dass das kein Traum ist oder dass das halt wirklich Realität ist, so wie sich Picard vorher gewünscht hatte, dass das Realität ist, weil er sich ja unbedingt Kinder und eine Familie und ein ruhiges Leben irgendwie gewünscht hat und dass sein Stammbaum weitergeführt wird und so weiter. Und
ich fand halt eigentlich cool, wie der Kirk dann mehr oder weniger rausgefunden hat, dass was nicht stimmt. Weil er halt
mit dem Sprung.
Ja.
Da habe ich gesagt, ich habe immer Schiss gehabt, aber jetzt habe ich keinen Schiss gehabt.
Mhm.
Das muss sein in Simulation.
Das fand ich auch einen cleveren.
Das hat mich überrascht, dass er tatsächlich reiten kann. Also das war nicht immer ein Stuntman.
Mhm.
Ja.
So dick ist.
Aber es war schön erklärt, dass irgendwie so ein Traum geschehen oder irgendwas, was man sich zu sehr wünscht und man hat es dann, dass es irgendwie sich nicht so echt anfühlt wie das, was man sich vorgestellt hat oder so. Oder das, was man wirklich erlebt.
Ja, ich fand es richtig gut. Also das fand ich richtig gut, wie sie sich quasi da gelöst haben, an dem Punkt, dass sie gesagt haben, so.
Ich.
Und so machen wir das jetzt auch. So ist es jetzt. Er hat keine Angst, deswegen ist es ihm egal, deswegen will er da nicht sein. Das finde ich sehr schön gelöst. Und dann kommt so ein kleines Zwischending, das kann ich verzeihen, aber das finde ich trotzdem dumm. Das ist nämlich, ey, wir gehen jetzt zurück und zwar 5 Minuten bevor der Showdown ist. Und da habe ich gedacht, ihr könnt zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurückspringen. Ihr könnt es euch sogar aussuchen. Warum springt ihr 5 Minuten zurück? Warum springt ihr nicht 3 Tage früher hin? Und dann könnt ihr den auf der Raumstation einfach umbringen.
Können oder die an jeden beliebigen Ort?
Ja, die konnten überall hin.
Ja. Okay. Jederzeit. Da habe ich gedacht, da hätte man auch ein bisschen mehr raus.
Ja, gut, aber gibt klar, es dann das nicht, Film, also da wenn man jetzt da vorher hingesprungen wäre, gäbe es da nicht wie nennt man das nochmal, so eine Überschneidung? Ja.
Raumzeitkontinuum.
Ja, weil Picard würde sich ja dann selber treffen, oder?
Das ist nämlich auch das, was ich mich gefragt habe, wenn man das jetzt so begleitet. Du siehst ja diese eine Szene, habt ihr ja euch kurz gesehen, wie Picard unter das Schild durchkriegt, dann ist das Steinding. Und dann bricht das Steinding ja runter und der Typ schießt ein paar Mal drauf, der Sorin. Und dann kommt er auf einmal von irgendwo anders, kommt er wieder ins Bild gelaufen.
Wisst ihr?
Also der dann. Ah ja, der ist tot, das ist kein Problem. Und dann geht er hoch zur Rakete und dann siehst du einen Picard, aber irgendwie hochklettern und langlaufen. Und da habe ich mich gefragt, wo ich es angeguckt habe, ist der denn gerade gestorben und kommt schon wieder aus dem Nexus zurück?
Das kann sein.
Also ist das quasi der dritte Picard nachher, der mit dem Kirk zurückkommt, weil er beim zweiten Versuch auch nicht geschafft hat?
Ja.
Also, wisst ihr, erster Versuch, durch, tot. zweiter Versuch.
Nee,
oder vielleicht nur schwer verletzt oder sowas. Zweiter Versuch, alleine von der anderen Seite, hat nicht funktioniert. Dritter Versuch mit Kirk.
Gut möglich. Das ist,
müsste man nochmal die Szenen angucken.
Ja.
Ja, und dann bekämpfen sie ihn halt und schaffen es zu zweit und es ist alles ganz toll
das
und schön.
Tolle, dass, und dass natürlich der Kack ihn vermöbeln darf.
Ja, jeder macht das, was er am besten kann.
Ja. Hat sich auch seine Doppelhand eingesetzt.
Ja, ich glaube, an der Stelle habe ich es doch auch gesagt. Ja,
das muss das sein.
Er macht den Kirk.
So, und dann stirbt
Kirk.
Ich fand es
an sich ein schöner, schöner Tod. Also finde ich.
Ja, ein bisschen so kein altes Crewmitglied dabei und so, aber die sind ja alle tot eigentlich schon. Also
die sind ja schon ewig.
Ja.
Und seine letzten Worte waren auch schön.
Chekhov interessiert sich eh nicht.
Seine letzten Worte waren auch schön. Ich weiß nur nicht mehr, was genau.
Das habe ich nicht verstanden.
Gesagt. Also,
auf Englisch sagt er oh my.
Ich meine, davor hat er ja noch was zum Picard gesagt.
Irgendwas mit dem Captain, also wegen dem Captain auf die Enterprise. Das kann ich nicht mehr. Ja, ich weiß nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr genau.
Was mich nur ein bisschen. Ich dachte, da gab es einen Moment in seiner Todesszene, da hat er sich dann plötzlich so zuckartig bewegt, dachte, jetzt ist es tot. Und dann hat er aber nochmal geredet und dann war er erst tot.
Ja.
Ja, der macht doch manchmal diese zuckenden Bewegungen.
Ja.
William Shatner halt. Aber das hat mich ein bisschen verwirrt gehabt.
Naja, auf jeden Fall, was mich dann nämlich tierisch gestört hat, nachdem der wohl bekannteste Captain überhaupt quasi gestorben ist, nee, die nehmen den Körper nicht mit.
Ja, ich dachte auch, der kriegt jetzt nicht, so eine richtige...
Ja, dachte ich zuerst auch, aber ich dachte dann vielleicht... Wer das.
Er ist ja eigentlich schon tot. Er hat vielleicht schon das stattliche
Begräbnis vielleicht haben sie ihn ja, also in Anführungszeichen, begraben damals und er ist ja trotzdem irgendwie als. Ja. Er ist ja trotzdem ein Held. Also er braucht es nicht nochmal. Vielleicht, ich weiß nicht. Das hätte ja wieder alles durcheinander geworfen und jetzt plötzlich hieß, okay, der war jetzt, keine Ahnung, so und so viele Jahre in einem Nexus und hat dort Eier gebraten und Holz gehackt und jetzt kam er wieder und hat mal kurz den Planeten gerettet. Gell? Weiß nicht.
Ja, also ich hätte es einfach schön gefunden. So ein Abschluss für ihn noch.
Ja. Aber die Szene auf dem Berg war eigentlich auch schön. Also klar waren keine Leute drumherum, aber es wären eh keine Leute gewesen, die er persönlich gekannt hätte. Außer Picard eben.
Einerseits finde ich es gut, andererseits...
Nee, ich weiß auch nicht.
Also den Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, war... Kein Begräbnis für Kirk, man lässt ihn auf dem Planeten zurück, Punkt.
Lol. Ja, gut. Wie gesagt, offiziell ist er ja schon tot gewesen und vielleicht hat der PK sich gedacht.
Richtig, wahrscheinlich haben sie ihm da echt schon.
Er war schon 70 Jahre lang tot. Der braucht jetzt nicht nochmal Begräbnis. Ja, das war's ja eigentlich mehr oder weniger. Sorin ist tot.
Das war's. Habt ihr noch was dazu?
War nicht. Malcolm McDowell war ganz cool als Sorin, auch wenn er so recht wenig zu spielen hatte. So.
Was ich nicht verstehe, ist, warum sie den überhaupt aufhalten wollten.
Warum?
Naja, weil halt Millionen Leute gestorben wären.
Ja, und?
Ja, das...
Die
sag das mal an Picard.
Und das Schiff war ja auch zerstört.
Und er hat mit den Klingonen zusammengearbeitet.
Das auch geil, dass wir so ein alter Bird of Prey drin vorkam. Mega.
Und die...
Lass uns die
Viecher... Die Crew war auch cool. Wo dann Geordis Spionenbrille, wo die ganze
Flugklasse, stimmt.
Man.
Er ist der einzige Ingenieur, der nicht zum Maschinenraum geht.
Die Frauen sind so eklig.
Ja, das war so witzig. Die Zähne.
Ja. Die Klingonen.
Ja. Das war immer schön. Kommen wir von den Klingonen zu den nächsten Gegnern, die ziemlich bekannt sind im Star Trek-Universum.
Ja, die besten, Borg. Die coolsten Gegner, würde ich mal sagen.
Der
absolut. Absolut. Ja. Gut, die Spezies 4, 7, 8, 2, wie die heißen,
cool, ja, Q ist schon auch cool, aber. Nee, Borg. Borg. ja, sollen wir das sagen?
Ja.
Eigentlich ist es mein Lieblingsfilm mit Saunders Khan, muss ich sagen.
Mhm. Ja, meiner auch. Und zwar der mit den Borg, der hat mich so an meine Kindheit erinnert. Weil ich habe da auch immer mit den Figuren gespielt, mit den Borg-Figuren, die wir hatten. Und
das heißt dann,
ich weiß nicht, und cool. Wir haben dann den Film angeguckt zusammen. Und diese Farben, das Schwarz-Grün und die Borgs, das ist halt total... Ich weiß nicht, das gibt mir so ein Gefühl von früher. Fand ich toll.
Ja, dann sag mal an.
Ja, das ist auch mein Lieblings von den TNGs, weil der einfach gut geschrieben ist und eine in sich kohärente und schlüssige Geschichte erzählt, die von vielen voll zerrissen wird, wo ich denke, was?
Aber nein.
Also ich habe ganz viele Reviews angeguckt, die alle gesagt haben, nee, das macht gar keinen Sinn.
Das ist der Film, den vor allem auch Leute, die gar keinen Star Trek kennen, eigentlich gucken könnten.
Mhm. Und genau, gut richtig, finde ich nämlich auch.
Das ist
der erklärt das Wichtigste. Halt ziemlich viel auch.
Ja.
So, ich lese euch jetzt wieder mal meine kleine Zusammenfassung.
Und ganz dann, kurz noch Regie, natürlich. Jonathan Frakes.
Ja, das ist super.
Da finde ich gut, dass er das da gemacht hat bei dem nächsten... okay.
Was? okay. Ja.
Star Trek, der erste Kontakt oder First Contact, baut auch mittels Rückblenden auf Picards Assimilation in den Episoden in den Händen der Borg und Angriffsziel Erde auf. Mit dem neuen dienstgestellten Raumschiff Enterprise NCC-1701E folgt die Crew einem Borg-Kubus auf dessen Zeitreise in das Jahr 2063, in dem die Borg beabsichtigen, den Wissenschaftler, und ich finde den Namen so geil, den zum ersten Mal gehört diesen scheiß Namen und habe ihn nicht wieder vergessen. Das ist so komisch, weil der ist so dumm, der Name.
Das ist richtig.
Sephram Cochran.
Ja. Ich dachte erst, was, warte mal, wie schreibt man das?
Ja. Ich finde den toll. Davon ab den Wissenschaftler Sephram Cochran davon abzuhalten, mit seinem Raumschiff ins All zu starten. Sie wollen ihn daran hindern, den ersten Kontakt der Menschheit mit den Vulkaniern herzustellen und ziehen deshalb den Widerstand der Enterprise Crew auf sich. Der Film führt eine Borg-Königin in das Star Trek-Universum ein, die Data auf ihre Seite zu ziehen versucht. Der erste Kontakt ist von Jonathan Frakes, wie ihr schon gesagt habt, und er ist kommerziell erfolgreichste der vier Leinwand-Adaptionen. Und in Deutschland hatte der Film etwa 2,5 Millionen Besucher, also 700.000 mehr als der erste.
Mhm. Ja, cool. Was soll man da sagen? Film. Sehr cooler Film.
Ich weiß nicht. Ist super interessant. Also ich finde, die Prämisse fängt schon geil an. Es fängt nicht so an, so, ja, wir könnten mal irgendwo hinfliegen und gucken. Nein, Borg-Kubus, bam, und alles geht los und Krieg und und alle versuchen, den aufzuhalten und mega, mega der Kampf und alle, voll viele sterben und so und keine Ahnung. Und auf einmal...
Und du warst mit dem Minischiff.
Ja, mit der Defiant. Ist einfach cool. Und der will sich opfern und dann hält die Enterprise ihn aber doch am Leben und... Oh, die ersten 7 Minuten sind schon so, wow, was ist denn da los?
Ja, alles geht kaputt. Ja, das ist schon echt cool. Aber dann kommt das erste und einzige, was mich so ein bisschen stört in dem Film.
Jetzt bin ich gespannt.
Wo halt die Enterprise dann praktisch die Kugel verfolgt. Mhm. Und dann merken die, oh scheiße, die Erde hat sich gerade voll verändert. Und die gehen da irgendwie, die reisen durch die Zeit. Und dann sagen die einfach, ja gut, reiß mal einfach mit durch die Zeit. So, das war dann wieder dieses, ja, warte mal.
Ja gut, aber sie sind ja schon mal durch die Zeit gereist und wissen wahrscheinlich, als es geht.
Ich weiß nicht, das ist halt so, die haben so eine komische, so einen Riss da gemacht in das Space-Time-Continuum, die Borg. Und dann, gehen wir einfach hinterher. So, das war so ein bisschen so schnell, auf die Schnelle. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat.
Ich frage mich immer, ob das was mit dieses Space-Time-Continuum, ob das was mit diesen 88 Meilen pro Stunde aus Zurück in die Zukunft zu tun hat.
Auf jeden Fall.
Naja.
Gut.
Also ich, Mich hat das gar nicht gestört. Für mich war das so, ja klar.
Ja.
Völlig logisch, einfach hinter dieser Kugel, bam, sind sie in der Vergangenheit. Ja, passt.
Ja.
Wäre auch die Frage gewesen, wie man es sonst angeht, als an der Wurzel.
Ja, nee, klar, nee, das schon. Aber ich meine, das war so ein bisschen so, ah, okay, die können einfach durch die Zeit reisen, die Borg. Gut, dann, okay. Das war so ein bisschen.
Naja, also was ich da halt mitbekommen habe, jetzt nachdem ich mich ein bisschen in den Film eingelesen habe, ist, die können das nicht einfach so sein. Und das war die erste Testkugel, die sie quasi gebaut hatten. Und mit der wollten sie das versuchen.
Okay, das wurde ihnen nicht so richtig erklärt.
Ja, nicht wirklich, aber da war halt, das ist halt auch die einzige Kugel, wo auf einmal eine Königin drauf ist, weißt du? Das ist
ja, so ja. Bisschen, Gut, nein. Ja, das, ja, dann, ja, gut, dann
okay. Aber so effizient wie die Borg eigentlich arbeiten.
Hätten sie entweder mehr haben müssen oder die eine hätte auf jeden Fall funktionieren sollen.
Ja, je nachdem. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, sehen die andere auch nicht als Bedrohung, solange sie nicht angegriffen werden, oder?
Ja, irgendwie so war das.
Ja, also sie,
weil
das ist auch
die
konnten so
ja auch einfach dran vorbeilaufen und so weiter. Und das macht auch eigentlich Sinn, wenn die Borg hingehen und assimilieren, dann kann jeder ein Teil von denen werden.
Ja, das ist ein bisschen komisch. Also da teilweise assimilieren die Borg einfach alles, was ihnen über den Weg läuft, ja.
Egal, ja, alles, woher und aus welcher Dinge kommen. Alles, was sie irgendwie irgendwas gegen sie unternehmen will, ja.
Nee, einfach teilweise auch einfach alles. Also auch Kinder und ich habe keine Ahnung was. Und teilweise assimilieren sie gar nichts, weil der Plot halt sagt, nee, er assimiliert die jetzt nicht.
Ja, das war auch so ein bisschen komisch, aber irgendwie okay. Vielleicht haben die auch nicht assimiliert wegen Picards Vergangenheit so ein bisschen. Weiß nicht. Das gehört ja auch noch dazu. Dass er eigentlich mal Teil von denen war. Hm. Und ich meine, wenn es ein Kollektiv ist, also so eine, vielleicht fokussiert sich das Kollektiv auch nur darauf, wo es wirklich
ja, eben.
Richtig Gefahr
gibt. Das meinte ich also, mit Effizienz. Also,
weißt du, wenn die überall sind, was mich dann ja was ich mich frage, wenn die in die Vergangenheit reisen, wo es die Borg ja schon gibt, aber die vielleicht nicht so weit entwickelt sind wie in der Zukunft.
Ja, sind sie nicht.
Bricht dann die Verbindung nicht irgendwie ab oder schwächt die ab oder was passiert dann?
Nee, aber es wird erklärt, dass die versuchen ja im Film auch quasi die anderen Borg zu rufen.
Ja, ja, die Borg, ja klar, damit
genau, sie Verstärkung kriegen. Die sind halt 600.000 Lichtjahre entfernt oder sowas im Delta-Quadranten. Das heißt, die sind da noch nicht so weit mit Technologie. Und dann kommen die wohl, also jetzt kann sein, dass ich mich jetzt verhasple oder so, aber da kommen die wohl an in der Serie oder so zu dem Zeitpunkt, wo sie gerufen wurden aus dem Film. Also, wisst ihr, was ich meine? Im Film rufen sie und in der Serie kommen sie irgendwann an und das wird dann damit erklärt, dass die gerufen haben.
Okay, verstehe. Ja, ja gut. Aber ist ja klar, dass bei Zeitreisen Plots hat es immer so Löcher, die man nicht ganz erklären kann. Aber das ist ja normal, weil Zeitreisen halt.
Ja.
Kann man nichts machen.
Ja, ich meine.
Muss auch ganz. Ja.
Gerade weil Zeitreisen nicht. Also, weil wir das noch nicht erlebt haben, weil es in echt noch nicht existiert oder nicht existiert. Kann man es halt schlecht erklären. Ich meine, man muss sich dann auf eins einigen.
Ja.
Sonst passiert sowas wie bei Harry Potter. Und zwar, die haben, also in Harry Potter war es doch so, dass die Zeitreisen konnten, aber sie, also es gab mehrere Linien sozusagen, dass Harry sich selbst nochmal treffen konnte und so weiter. Und dann später in diesem ganz neuen Buch, wo es dieses, also dieses mehr oder weniger Drehbuch von diesem Theaterstück, wurde das dann irgendwie geändert und dann ging es nicht mehr.
Oh.
Ja.
Ich finde es aber cool, wenn du auf dich selber treffen kannst und es dadurch total schwierig und kompliziert wird. Das finde ich wie bei Zurück in die Zukunft, dass auf einmal zwei Marty McFlys durch die Gegend rennen. Das finde ich mega toll.
Also ich wäre dafür, dass jedes Mal, wenn sowas in einem Film passiert, einfach das komplette Universum in sich zusammenfällt und alle tot sind.
Okay.
Das geht's nicht.
Radikaler Vorschlag, aber ist in Ordnung.
Ja. Gut. Weiter im Plot, würde ich sagen.
Ja, also was ich sagen will, ist, was mich so ein bisschen arg an dem Film nervt, ist die TUS. diese Liebeskompanin von Picard, die er damit aufs Schiff nimmt und diese Freundin von dem Cochran halt irgendwie ist, wisst ihr, diese
Dunkelhäutige?
Ja, aber die war doch verseucht mit atomarer Strahlung und deshalb mussten sie sie aufs Schiff bringen, um sie zu behandeln.
Ja, aber die ist den ganzen Film über, ist die nur so
ja, die ist dann,
so hektisch.
Ja, die ist ja gut. Blindes Huhn da auf dem Schiff rumgerannt.
Ja, das ist ja, aber ich meine, stell dir vor, du bist da nach dem Dritten Weltkrieg traumatisiert, plötzlich wirst ohnmächtig, weil so ein unbesiegbarer Mensch dich angreift und dann wachst auf und bist, weiß nicht, wo du bist, irgendwelche fremden Leute und Aliens.
Ja, komischen Roboterviecher. Ja, einerseits ja, aber andererseits, die haben so oft gesagt, so, wir wollen dir helfen und so weiter. Ich finde, am Anfang hat sie mich schon genervt, aber mit der Ende Zeit ging es dann.
Also, ich meine,
ab der Mitte wurde sie dann okay, als sie dann dem Picard ein bisschen mehr zugehört hat.
Ja, ich meine, eigentlich hat sie mehr oder weniger die Enterprise gerettet oder die Crew gerettet,
weil sie
Picard zur Vernunft gebracht hat, indem sie Moby Dick referenziert hat.
Mhm. Obwohl sie es nicht mal kannte, richtig. Ja.
Aber jeder kennt ja die Geschichte, also deswegen.
Ja.
Das fand ich auch toll. Und der zweite Film, der Moby Dick zitiert nach Zorn des Khan.
Okay. Ja.
Aber ich weiß, was du meinst, am Anfang war es schon recht nervig. Mhm. Also,
am Anfang dachte ich auch so, hoffentlich wird es nicht noch schlimmer, aber dann wurde es zum Glück besser.
Weil dieser...
Ja, die war so ein bisschen Damsel in Distress.
Dieser Saffron Dingsbums
Cochran,
der war halt auch so ein bisschen arg übertrieben Alkoholiker, da war so voll ich bin jetzt hier und baue halt die Rakete.
Der war mir auch nicht so sympathisch.
Ja. Aber das sollte ja auch so sein.
Ja. Aber, ja.
Das sollte ja auch so sein, dass alles der Held und so. Ne? Und
das ich will nur Säufer. Geld.
Ja.
Ja. Vielleicht wollten sie da zeigen, wie sich die Menschheit dann eben zum Besseren verändert hat, nachdem halt diese Entdeckung von den anderen Alien-Rassen und so weiter stattgefunden hat und das Treffen, dass die Menschheit sich dann irgendwie besonnen hat danach. Und vielleicht gerade das einer der schlimmsten Alkoholiker, der eigentlich nur Geld will, dann ein neues Zeitalter einläuten konnte und sich vielleicht dann geändert hat, weil er hat sich doch, also er wurde doch zitiert und er fand scheiße, was zitiert wurde. Dabei waren es seine Worte.
Ich glaube ich mache jetzt mal hier so eine kleine Theorie auf, dass die Autoren darauf ein bisschen angespielt haben, dass ihn vor allem der Anblick der Erde verändert hat, als er dann draußen war. Also als sie dann im Weltraum waren und er zurückgeguckt hat, weil echt extrem viele, beziehungsweise alle Astronauten sagen, dass es ein lebensverändernder Anblick ist, wenn du die Erde plötzlich von außen siehst.
Ja, das habe ich auch schon oft gelesen und viele sagen auch, erst wenn man die von außen sieht, sieht man, wie zerbrechlich die Erde eigentlich ist und dass man sie eigentlich beschützen musste und dass alle Kriege und alle Streitigkeiten zwischen den Menschen so sinnlos erscheinen, weil man halt ja die Erde zusammen bewohnt, dass es keine zweite gibt.
Vielleicht ist das der Grund, warum man dann nicht mehr ein Alkoholiker mit Geldwunsch ist oder so.
Vielleicht wäre es dann ganz gut, wenn man mal alle Milliardäre und Millionäre in den Weltraum schießen würde.
Aber dann auch nicht mehr zurückbringen.
Ja.
Ja, aber Virgin Galactic bringt Reisen nur exklusive Millionäre raus. Also das könnte schon der erste Schritt Richtung Vernunft sein.
Vielleicht will er die auch einfach nur in die Luft sprengen da oben.
Ja, kauft einfach Virgin Galactic Aktien.
Ja, es wird schon gut gehen. Ja, dann, warte mal, wo waren wir jetzt?
Bei Star Trek, der erste
Kontakt. Ja. Aber ich würde sagen, also ich weiß nicht, sollen wir jetzt den Plot wirklich noch komplett durchkauen, weil eigentlich sollten die Leute das einfach selber angucken. Weil der echt
gut ist. Ja, klar.
Aber so ein paar
Sachen. Auch von der Machart her ist er richtig gut.
Ja, also den Film fand ich auch richtig toll von der Maske her.
Ja.
Es war unglaublich toll, wie echt das aussah. auch die Queen.
Ja.
Man hat überhaupt nicht gesehen, wo so diese Anklebeprothesen anfangen und wo ihr Gesicht anfängt. Und das sah so verrückt aus, wie die Haut geglänzt hat und ihre Lippen waren so überschminkt. Das hat man auch gesehen, dass es irgendwie eine ganz andere Gesichtsform gegeben hat. Und das fand ich schon echt cool gemacht.
Da haben wir auch ein Making-of gesehen, wo die gezeigt haben, dass einfach jeder fucking Borg... Mhm. Schauspieler, der da mitgespielt hat, jeden Morgen 5 Stunden lang im Make-up saß. So, zähl mal, wie viele von diesen Leuten immer on screen waren. Das muss echt
mindestens 3 Jeder hatte so eine eigens für sich angepasste Maske. Also diese ganzen Teile an den Augen und so weiter wurden alle abgegossen.
Und da gab es einen extra Technik- Make-up-Typ, der sich nur um die LEDs und Displays gekümmert hat. Und das sind teilweise Sachen, die man gar nicht gesehen hat.
Dieser Typ hat gemeint, dieser eine LED, der blinkt den Namen von diesem und jenem und so weiter.
Ja, also ganz verrückt. Also da haben die sich total ausgetobt.
Voll cool. Wisst ihr, was ich auch noch voll cool fand? Dieser geile Doktor aus Voyager.
Ja, der Hologramm-Doktor.
Ja, mega cool. Ja. Ich bin aber gar nicht zuständig für
Ablenkung. Ja, was soll ich da?
Soll ich Ihnen eine Creme verschreiben?
Richtig gut.
Fand ich richtig schön. Was ich nicht so schön fand,
jetzt kommt's.
Fand ich zum Beispiel die Holodeck-Szene mit dem Mafia irgendwas.
Das war super.
Echt, ich fand die mega scheiße, weil die gehen rein und sind auf einmal schon angezogen und fragen mich, wo die sich umziehen, weil der Computer tut die normalerweise nicht anziehen. Dann haben die Waffen und er kann es einfach umstellen, dass die dann töten. Das finde ich auch so ein bisschen...
Ja, das fand ich komisch, dass es da so Safety-Dinger gibt, aber das kam auch schon mal in der Folge vor, öfter.
Ja, und ich fand die ganze Szene an sich fand ich überflüssig. Die hätte ich rausgelassen. Die hätte man kürzen können und einfach da einen normalen Kampf machen.
Bang, ja, aber das musste halt zeigen, wie sehr der Picard die eigentlich hasst.
Ja, aber das war so, Und dann ist meine Frage, wo kommt eigentlich diese Borg-Queen her?
Die was?
Die Borg-Queen, wo kommt die her?
Wie, wo kommt die her?
Ja, auf einmal gibt es eine Borg-Queen, die gab es davor nicht. Bam, haben wir eine Borg-Queen.
Ja gut, wenn es ein Hive-Mind ist.
Ja, das ist halt wie bei Bienen oder Ameisen. Da gibt es auch...
Ja, aber warum wusste Picard zum Beispiel dann nicht, dass die
Er hat doch gesagt, er hat sie ja schon mal getroffen und so weiter.
Er
ist doch zu ihr hingegangen und hat gesagt so, wie war das? Nimm mich statt Data und so weiter. Unsere Beziehung, bla bla. Irgendwie sowas in die Richtung.
Ja,
aber das ist, weil er Locutus war früher und deswegen an diesen Hive Mind angeschlossen
war. Ja, eben, aber ich meine, es kann ja schon sein, also ich meine, du weißt ja nicht, wie dieser Hive Mind funktioniert. Vielleicht hat jeder, also ich meine, ein Hive Mind ist ja, jeder hat ein Stück, das sich zu einem Ganzen fügt. Und die hat doch gemeint, das Ganze wurde jetzt in ihr manifestiert. Sie hat ja gesagt, ich bin der Anfang und das Ende, bla bla. Und ich denke, die Borg haben sich so, keine Ahnung, eine Königin erschaffen. Das ist vielleicht einfacher zu organisieren, also ich weiß nicht.
Vielleicht ist das auch wegen der Zeitreise passiert. Weil sonst das Kollektiv zusammengebrochen wäre.
Auch eine gute Idee.
Okay, das ist was, damit kann ich sagen, ja, das stimmt.
Abgesehen davon, das ist ein richtig cooler Charakter. Ich meine, allein das Design und alles ist richtig
gut. Ja, mir geht's halt eigentlich eher darum,
die Logik.
Warum es macht schon Sinn, sonst bräuchten Ameisen und Bienen auch keine Königin in dem Sinn. Sonst wären das vielleicht ganz viele Bienen, die nur Eier legen oder sowas.
Und vielleicht war auch Picard eigentlich mehr oder weniger zu unbedeutend früher, als dass die da jetzt extra hin muss.
Sie hatte doch gemeint gehabt, dass sie ihn als Komponenten zwischen Mensch und Maschine
gesucht hat. Ja.
Ja, eben. Und das hat sie ja dann später in Data gefunden.
Genau, dass er eigentlich der Vize quasi sein soll. Naja. Das fand ich so ein bisschen wieder plottig, aber das ist schon okay.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen Geschmacks- oder Ansichtssache, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Vielleicht, ich finde es auch schwer, so ein Hive Mind zu verstehen. Ich meine, ja, wir sind ja Individuen und die eben nicht.
Das können wir niemals verstehen.
Vielleicht Individuen.
Ja. Ja, wir können das eigentlich nicht
verstehen. Ich glaube, das ist auch so, ja.
Ja.
Ein bisschen schwierig, aber ich finde schon, dass es Sinn macht.
Okay. Und dann gibt es noch die eine Szene, die kommt ein bisschen früher, wo sie draußen auf dieser Tisch stehen, also auf diesem.
Ja? Ich habe es gerade gar nicht verstanden, weil du kurz abgebrochen.
Wo sie draußen auf dieser Tisch stehen, also ja. Dieser. Mhm.
Die Zero-G-Dingsbums, ja.
Genau, wo sie da draußen stehen und dann sagen sie: Nein, wir können nicht darauf schießen, das ganze Schiff könnte explodieren. Und dann genau 12 Sekunden später schießen sie drauf.
Ja, Picard schießt drauf. Vielleicht ist es auch so, weil er weiß, dass da, wo er hinschießt, nichts passiert oder so.
Weiß ich. Das war doch dieses Ding.
Diese Radarschüsse.
Da, wo die dran gearbeitet haben wahrscheinlich.
Ja,
Vielleicht meinen die aber auch, guck mal, ich will ja jetzt nichts groß schönreden oder argumentieren, aber wenn der meint, drauf schießen, heißt es wahrscheinlich, dass da irgendwelche Teile, die da gerade ein- und ausladen, dass die nicht getroffen werden dürfen. Da ist ja dann ein gezielter Schuss, der einfach nur so auf dem Boden ist, nicht so schlimm wie
Wurf, der... Die haben gesagt, wir dürfen nicht auf die Schüssel schießen. Und dann 12 Sekunden später schießen sie drauf. Und dann
macht ja,
so, das war gut. Halt so.
Da hätten sie einfach den Satz weglassen müssen, dass sie da nicht drauf schießen dürfen.
Ja. Wenn sie einfach komplett weglassen, genau. Okay, scheißegal.
Ja,
stimmt. Naja. Ansonsten finde ich das ein richtig gelungener Film. Wie gesagt, das ist mein Lieblings aus den vier. Ja. Und finde, von da an geht es eigentlich nur noch bergab.
Ja. Also.
Bis zu Discovery halt.
Ja, hallo, was ist mit den neuen Filmen? Also. Ja, warte mal, das wäre es eigentlich zu First Contact, oder soll man noch irgendwas groß sagen?
Ich glaube, ich habe nichts mehr.
Was ich nicht ganz geblickt habe, vielleicht habe ich da aber kurz weggehört oder irgendwas. Warum genau hat dieses Kühlungsmittel die Borg umgebracht?
Ich glaube, dass das Kühlungsmittelzeug, dieses Plasma, wahrscheinlich zersetzt das biologische Sachen, weil der Picard musste sich doch
auch stimmt.
Und die biologischen Teile an Data sind dann
stimmt,
auch
stimmt, die sind dann kaputt gegangen. Und dann, dann habe ich nur kurz nicht aufgepasst. Okay.
Da habe ich gestern auf YouTube noch was rausgefunden gehabt, und zwar, das finde ich ganz interessant, kennt ihr diesen Typen Red Letter Media oder sowas?
Ja, der die witzigen Star Wars Reviews gemacht hat.
Genau, und der hat auch über Star Trek ein bisschen was gemacht, und da kam auch das Ding, warum zum Kuckuck bauen die sowas direkt außen in den Warp-Kern und nicht irgendwo anders hin, dass es nicht so leicht... Und warum ist das tödliche Plasma des organisches Fleisch und sowas, also organisches Material zersetzt, nicht zumindest hinter der kugelsicheren oder sowas in einem kugelsicheren Glas? Und warum ist es transparent?
Ja,
finde ich
gut.
Total gut. Stimmt. Weil der haut halt einfach mit der Hand dagegen.
Ja gut, aber es war Data, der ist ja super stark.
Ja.
Ja, aber das war so, ja.
Ja, aber der kann auch Sachen hochheben und alles Mögliche, also.
Was war das?
Hörst du da einen anderen Cast nebenher?
Ja. Okay. Den guten Star Trek Cast?
Ja, dann.
So, ein dann würde ich jetzt ganz kurz eine nicht Pause einlegen, aber hier muss ich dann mal kurz zwischenfunken. Und zwar würde ich gerne jetzt den einzigen bis jetzt Gastbeitrag, den wir bekommen haben, quasi einspielen. Und falls wir noch einen bekommen, kann gut sein, dass wir vom Discovery Podcast, nein, das ist jetzt kein Schatz, sondern vom Discovery Podcast noch zu Star Trek TNG einen bekommen. Den würde ich dann hinten dran schneiden. Okay. Die Jungs haben gesagt, sie können aber erst bis morgen aufnehmen. Fände ich cool, mal schauen. Das waren die Jungs, die uns auch schon den schönen Weihnachtspodcast eingesprochen haben. Mhm. 2,5 Stunden Open World, könnt ihr gerne nachhören. Wunderschöner Podcast. Jetzt kommt quasi der Gastbeitrag von Bene, der geht 7 Minuten und ein paar zerquetschte. Und das ist aber nicht nur ein Bene, sondern das ist Bene Nummer 2. Und falls ihr euch fragt, warum Bene Nummer 2, naja, Bene und Bene haben sich gefunden und haben gesagt, wir machen einen Podcast, in dem sie Benecast.
Okay.
Es gibt noch einen dritten Bene, aber das ist eine Frau. Okay. Frag mich nicht, ich verstehe es nicht so ganz. Ich lasse euch den jetzt mal laufen. Der geht 7 Minuten, ich habe noch 14% Akku. Los geht's.
Einen wunderschönen guten Tag an alle Podcast-Hörer. Und ja, hier ist der Benne 2 vom Bennecast und ich habe heute die große Ehre, über mein absolutes Lieblingsthema zu sprechen. Star Trek, natürlich, was denn sonst? Und zwar Star Trek The Next Generation oder das nächste Jahrhundert, Raumschiff Enterprise, wie es ja so schön in Deutschland heißt. Ja, ich habe dazu aufgerufen, dass ja, Gäste ein bisschen was über das Thema plaudern. Star Trek ist sowieso ein Herzthema meinerseits. Nicht nur die Kinofilme, auch oder insbesondere auch die Serien, gerade die Serien, die in den 80ern und 90ern Jahren natürlich erschienen sind. Das war noch Star Trek, wie man es einfach lieben musste damals. Für damalige Verhältnisse, auch gerade das nächste Jahrhundert, eine unfassbar teure Serie, die mit einem unfassbaren Produktionsaufwand ja auch verfilmt wurde. Und Leute, Hand aufs Herz, wir hatten den absolut coolsten Captain damals, Jean-Luc Picard, ein Franzose sozusagen, aber der gespielt wird von einem Shakespeare-Schauspieler aus England. Wie großartig ist dieser Patrick Stewart, bitteschön. Und tatsächlich steht er für mich wirklich nach wie vor eigentlich für die ganze Idee, die Gene Roddenberry damals eigentlich hatte, Star Trek zu zeigen, zu machen oder auch eine Science-Fiction-Serie zu machen, in der es halt hauptsächlich darum geht, einfach ja moralische Werte und ethische Werte zu transportieren. Also ganz jenseits von Effekthascherei ging es damals einfach darum, dass halt die Sternflotte durch die Gegend reist, Abenteuer erlebt im Weltraum und es geht um Toleranz, es geht eigentlich nur um Werte. Das ist ein Riesenunterschied natürlich zu Star Wars. Damit hat das Star Trek auch Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert sehr, sehr wenig zu tun. Im nächsten Jahrhundert ging es in 7 Staffeln eigentlich mehr oder weniger auch darum, dass da eine Crew zusammenwächst, die sich eigentlich von Anfang an gut verstanden hat und die für mich immer eine große Familie da auch war und mich ja in meiner Schulzeit begleitet hat. Die Serie lief ja von 1987 bis 1994, da war ich tatsächlich ein Kind oder ein Jugendlicher und diese Serie hat mich wirklich geprägt, weil ich, das habe ich auch in meinem eigenen Podcast, im Bennecast schon gesagt, diese Serie hat für mich viele Werte einfach nur vermittelt. Toleranz gerade, jetzt in der Serie halt zu außerirdischen Spezies, wo man halt die Prime Directive hat und das war damals ein unfassbares Erlebnis auch, gerade deswegen, weil diese Serie so atypisch war zu allem, was man vorher eigentlich so kannte. Also das Ur-Star Trek jetzt mal ausgenommen, war das nächste Jahrhundert einfach eine unfassbare, geniale Science-Fiction-Serie mit für damalige Verhältnisse unfassbaren Spezialeffekten und ganz tollen Handlungen auch. Also nehmen wir mal die ersten 1, 2, 3 Staffeln vielleicht mal ein bisschen da raus, aber was dann auch in der 4., 5., 6. und gerade auch in der 7. gezeigt worden ist, das war oder ist auch für heutige Verhältnisse einfach noch ein unfassbares Brett. Diese ganzen Storylines, die da erzählt worden sind, teilweise natürlich waren das Geschichten, die es auch früher schon gab, die ein bisschen abgewandelt worden sind. Aber Leute, guckt euch mal alleine diese Crew an. Wir haben den Geordi, der nicht sieht, der ein ganz wichtiges Mitglied der Crew ist, den Außerirdischen, den Worf mit seinen Stirnlappen, mit seinen sehr ausgeprägten Stirnknochen. Und damals noch im coolen Klingonen-Look, nicht so wie heute, wo man die gar nicht mehr so von Orks unterscheiden kann, die Klingonen.
Ja.
Das war ein unfassbar toller Charakter, den Streber, den Will Wheaton da an Bord, den Wesley Crusher und seine Mutter, den ersten Offizier, die Nummer 1, einfach genial. Und natürlich den Androiden Data, also ungelogen, das sind einfach Charaktere, die mich bis heute begleiten und die für mich einfach Stereotypen geworden sind für einfach richtig coole Charaktere. Und die ganze Serie steht für mich, oder alle 178 Episoden stehen für mich auch nach wie vor, jede einzelne für sich, für das Thema Star Trek. Ich habe so viele Lieblingsepisoden und es macht so viel Spaß, auch nach den ganzen Jahren wieder da reinzuhören und reinzuschauen. Nicht reinhören, das könnt ihr jetzt hier beim Podcast machen. Es macht einfach immer wieder Spaß, da reinzuschauen und einfach diese tollen Episoden zu schauen. Und gerade das möchte ich jedem von euch auch ans Herz legen. Holt euch unbedingt die Remaster, die Blu-ray. es ist einfach unfassbar, was die aus diesen alten Effekten noch geholt haben, von dieser 4:3 produzierten Serie. Wie gesagt, es ist eine ganz, ganz alte Geschichte da und sie wurde nachher auch, die ganze Serie wurde so schön fortgesetzt dann auch in den Kinofilmen. Auch die, das gehört für mich auch zum nächsten Jahrhundert dazu. Unfassbar tolle Filme, auch gerade der erste Kontakt und auch Generations, einfach, oder der Aufstand auch, einfach richtig tolle Filme, ja, die letzten habe ich bewusst ausgelassen, die diese Geschichte aus den Serien auch wunderbar abschließt. Und manchmal habe ich gedacht, es wäre schön, wenn man diese Geschichte irgendwie fortgesetzt hätte. Haben wir nicht erlebt, ein bisschen durch Deep Space Nine und Voyager vielleicht noch, aber ganz ehrlich, ich bin so stolz und Trekkie zu sein und dass ich diese mit dieser Serie einfach zum Thema Science Fiction auch gefunden habe. Und Leute, guckt euch das mal an, was Star Trek vorgelebt hat über Kommunikatoren und alles, das Beam, das werden wir alles irgendwann auch hier in der Realität erleben. Und Star Trek war Vorbild für viele Menschen auch, einen wissenschaftlichen Weg, eine wissenschaftliche Ausbildung, so einen Weg zu gehen. Und das verdanken wir alles Gene Roddenberry und seinem Mut nochmal, dass er halt einfach diese Serie aus den 60ern, seine Urserie einfach nochmal in die 90er transportiert hat, dass er gesagt hat, ich möchte jetzt diese zweite Serie machen und ich freue mich wirklich nach wie vor immer, wenn ich diese Episoden irgendwo sehe und ich bin immer wieder gecatcht einfach von der Qualität und das nächste Jahrhundert ist wirklich damals meine Einstiegsdroge gewesen und es sollten viele, viele weitere Serien folgen, auch im Bereich Science Fiction und einfach toll. Und deswegen bin ich Trekkie und ich bin stolz darauf. Und ich möchte diese Serie gerade jedem von euch auch ans Herz legen. So, das war's. Ich habe jetzt die 5 Minuten leider schon ein wenig überschritten. Es tut mir schrecklich leid. Wenn ihr mehr zu dem Thema auch wissen wollt, zum Star Trek, wie gesagt, ich habe den Bennecast gemacht bei Twitter, @Bennecast. Könnt ihr gerne mal bei uns auch reinhören. Und ja, bis demnächst mal, würde ich mal sagen. Macht's gut, lebt lang und in Frieden.
Tschüss, Benne.
Danke.
Danke. Sehr schön.
Ja, da kann ich echt nur zustimmen.
Ja, das stimmt.
Glaubt ihr, du magst Star Trek?
Ein bisschen vielleicht. Ja, es ist komplett nachvollziehbar. Mhm.
Ja.
Und ja, genau, das finde ich auch gerade, das stimmt, Picard, also Patrick Stewart, strahlt das so komplett aus. Das stimmt, das ist echt.
Ja.
Ja.
Vor allem diese moralischen Werte und ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und
was ich faszinierend fand, ist, dass er uns oder mich ganz kurz verbessert hat. Ich habe dir vorher gesagt, 172 Folgen, nope, 178 Folgen hat er recht gehabt.
Tja, da siehst du mal wieder mit deinem Halbwahrheiten. Geil, ich muss da
jetzt erstmal hier mit der Pfeile gucken.
Ja.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so. Ich finde auch, jetzt Star Trek war eigentlich gerade bei The Next Generation immer was für die ganze Familie. Da hat jeder was zum Gucken gehabt oder halt so eine Geschichte, die ihn irgendwie interessiert hat oder die er nachvollziehen konnte. Und ich glaube, das ist auch so was so ein bisschen auch in die Filme dann mit reingebracht wurde.
Ja, wenn, also zumindest bei First Contact jetzt zum Beispiel oder bei Generations, aber bei den nächsten beiden, wenn man da kein Star Trek kennt, dann kann man halt nichts damit anfangen.
Ja schon, aber ja. Das heißt ja nicht, dass es nicht die
ganze Familie. Ja, die ganze Familie, die dann Star Trek kennt.
Ja.
So. Und mag. Was ja eigentlich ganz gut gehen kann. Kennen viele Familien, die das mochten, alle zusammen. Und geguckt haben.
Ich habe das früher mal mit meiner ganzen Familie angeguckt.
Also
mein Bruder war ganz arg tracky und
gehasst. Und meine Mutter wurde mal von ihrer besten Freundin damals gezwungen, in Star Trek Nemesis zu gehen und fand es das schrecklichste Kinoerlebnis ihres Lebens. Aber abgesehen davon, dass es jetzt nicht der beste Film ist, muss man sagen, wenn man da keine Ahnung von Star Trek hat, Dann denkt man sich die ganze Zeit so, what the fuck, was passiert hier überhaupt?
Ja, und man kennt die Charaktere nicht, man weiß nicht, worauf die eigentlich hinaus wollen, was da eigentlich passiert. Ich meine, für manche Filme braucht man halt doch Vorkenntnisse und für manche Folgen von der Serie auch, aber ich meine...
Ja.
Ist halt auch dumm, wenn du zum Beispiel in Fast and the Furious 9 gehen möchtest und du kennst die 8 Teile davor nicht.
Ja gut, das ist auch eine Serie, also ich muss sagen, das sind
eigentlich keine Filme.
Dumme.
Die werden total gut.
Das ist auch so. schon okay. Wie wenn man Superheldenfilme anguckt. Und eigentlich brauchst du gar nichts wissen, du kannst es einfach angucken. Du weißt zum Beispiel bei Superman, okay, der ist super stark und das reicht eigentlich schon, um den Film gucken zu können.
Ja, das stimmt. Das wird aber auch mittlerweile so gemacht, damit halt mehr Leute ins Kino kommen und mehr Geld eingespielt wird. Das ist alles, das ist der ganze Grund.
Aber das heißt nicht, dass die Filme dann wirklich für alle sind. Also so vom Ausdruck her oder von dem, was sie sagen wollen.
Die sagen halt nichts meistens. Sie sagen halt, oh, das ist ein Bösewicht, wir müssen ihn umbringen. Und der Bösewicht sagt, ich bringe euch alle um. Und dann bringt er sie halt nicht um, weil natürlich die Bösewichte immer verlieren und fertig. Und langsam wird es echt langweilig.
Mhm. Und ich finde, bei den Star Trek-Filmen war es immer so früher, dass die halt noch was vermittelt haben oder dass sie noch was anderes außer Action gezeigt haben. Ding.
Gut, machen wir mal weiter, würde ich sagen.
So, Star Trek, der Aufstand.
Der Aufstand.
Ja, der Aufstand.
Das ist wieder so ein Kandidat für lange Folge.
Sehr arg.
So.
Wie?
Von der Aufmachung her. Ja, das ist halt einfach so, das fühlt sich an wie eine Doppelfolge oder so. So, 70 Minuten oder was. Und dann, Wie fandest du den?
Beschissen.
Okay, so richtig beschissen.
Ja, von vorne bis hinten gingen wir komplett auf den jugendfreier Podcast.
Nee, eigentlich gar nicht
jugendfreier. Nee, stimmt gar nicht. Da gingen wir richtig auf die Nüsse, der scheiß Drecksfilm.
Okay.
Also, ich fand den unglaublich anstrengend. Ich fand die Charaktere nicht gut. Ich fand die Liebesbehandlung zwischen Picard und der TUS nicht gut.
Ja,
ich fand das Schiff eigentlich fast nie eingesetzt wurde, fand ich dumm. Ich fand das komische. Okay, ich lese jetzt erstmal. Ja, genau. Oder Mia, möchtest du noch was sagen?
Nö.
Lies erstmal vor.
Dann lese ich mal vor. Star Trek, der Aufstand. Ebenfalls von Frakes inszeniert, handelt von dem Planeten Baku, dessen strahlende Ringe eine heilende und verjüngende Wirkung auf seine Bewohner ausüben. Aus diesem Grund möchten die bislang unheilbar kranken Sona, unterstützt von einem Sternenflottenadmiral, die Strahlung vor allem für sich nutzbar machen und dazu die Baku gegen deren Willen umsiedeln. Das jedoch möchte Picard die Prinzipien der Föderation schützen und seine Führungsoffiziere verhindern, womit sie letztendlich Erfolg haben. Von vielen Kritikern wurde beanstandet, dass der Film mehr wie eine überlange Fernsehepisode wirkt als wie ein teurer Kinofilm. Der Film wurde in deutschen Kinos mindestens 2,3 Millionen Menschen gesehen. Mein Gott.
Wach. Ich meine, ich fand es jetzt nicht voll scheiße, aber ich fand ihn auch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht.
Ich fand ihn an mancher Stelle ein bisschen träge.
Ja. Also und das mit der Tussi hätte nicht sein müssen. Ja, nee. Aber die Idee an sich mit dem Verjüngungszeug und so fand ich ja schon nicht schlecht.
Ja, das fand ich auch gut. Also ja, die Idee an sich war gut. Also vor allem auch diese Viecher, die sich da, also diese Außerirdischen, die sich ihr Gesicht langziehen lassen. Ich meine, woran erinnert das einen? An diesen Schönheitskult von Richtung Hollywood und so weiter. Und dazu habe ich hier was, und zwar aus dem Buch Star Trek, der Aufstand, das Making of.
Da gibt es ein Buch dazu, das ist ziemlich witzig, weil
haben wir von
einem
ausgeliehen bekommen.
Ja.
Ach, gar nicht geschenkt, was ist denn das für ein Geizhals?
Hallo, das ist ein Treasure wahrscheinlich, ich weiß nicht.
Mhm.
Ja.
Und zwar dem Michael Piller ist es die Geschichte eingefallen, als er sich Haarwuchsmittel namens Rogaine auf die Haare geschmiert hat. Und
ja, so fühlt sich der Film auch an. Erzähl weiter.
Natürlich inspirierte ihn nicht das Rogaine selbst, sondern das, wofür es stand. Wie viele Vertreter seiner Generation wurde Piller seit einiger Zeit mit der harten Realität des Älterwerdens konfrontiert. Man hatte dem Autor und Produzenten gesagt, dass die Interessen seiner Generation nicht unbedingt die der Jüngeren sein müssten. Jedenfalls glaubten, dass die es sich leisten konnten, solche Beurteilungen abzugeben. Die Verantwortlichen des Senders interessieren sich nur für die Altersgruppe zwischen 18 und 35, sagt Piller. weil sich die Werbeindustrie nur auf junge Leute konzentriert. Deshalb kann man leicht verstehen, warum diejenigen unter uns, die langsam in die Jahre kommen, anfangen, verrückte Dinge zu tun. Zum Beispiel Fitnessstudio, Schönheitsoperationen, Rogaine, eben alles, was man tun kann, um jung zu bleiben oder wenigstens jung zu wirken.
Ja.
Es geht doch eigentlich immer nur um Sex, oder?
Ich glaube, um Anerkennung.
Ja, so ein bisschen. Hm. Aber ja, was, wie fandet ihr den Twist?
Du meinst, dass es eigentlich die gleiche Rasse ist?
Sehr Hollywood-klischeeig.
Okay.
Ey, interessant. Ja. Also, ich weiß nicht. Ja, ich fand es jetzt nicht schlecht oder so.
Ja, also ich fand den Twist eigentlich schon witzig.
Ich fand es interessant,
aber ja,
dass dieser Sohn von der einen
zurückgekommen
ist.
Ich habe halt nicht verstanden, warum die nicht einfach sagen können, hey, übrigens, also wie wär's, findet ihr das okay, wenn wir auf der anderen Seite vom Planeten so ein riesiges Freizeitressort machen,
ja,
wo wir dann ein paar Mal im Jahr herkommen?
Nein! Unterplanet!
Ja, die haben doch gesagt, die müssten mindestens 5 Jahre am Stück und so weiter überhaupt ansatzweise ein bisschen regenerieren und dann würden sie wahrscheinlich sowieso währenddessen sterben und so weiter.
Aber Unterplanet! Keine Technik!
Wir sind zwar nur 600 Leute, aber egal.
Wieder eine Anspielung auf die Gier von manchen Leuten, was sie alles tun für Schönheit.
Ja, das zu vermarkten.
Ja.
Ja, ich meine, wie gesagt, war jetzt nicht so der Oberbrüller, aber fand ich jetzt auch nicht mega scheiße.
Ja, nee. Also die Idee
war
und auch...
War kein Discovery-Scheiße. Also, weiß.
Ja.
Ja, gut.
Also. Und ich fand es so eklig mit diesen langgezogenen Gesichtern. Also das hat mich so ein bisschen an Frankenstein oder sowas erinnert.
Ja.
Als die auf den Stühlen gehockt sind
und die Gesichter
langgezogen bekommen haben, um da ein bisschen jünger auszusehen. Und wie eklig, der eine Typ hatte doch diesen Riss in seinem Gesicht, in seiner Gesichtshaut, den es nicht heilt. Und als er sich aufgeregt hat, spritzt das Blut raus.
Ja, aber ich finde, man hat trotzdem gemerkt, dass sie für den Film schon nicht mehr so viel Geld hatten wie für Dings... First Contact. Weil das hat man schon gesehen, dass da die Qualität ein bisschen drunter gelitten hat.
Ja, lass uns halt von den 2 Stunden Runtime, lass uns halt eine Dreiviertelstunde durch die Gegend latschen irgendwie. Das war so...
Diese eine Frau, die mochte ich gar nicht.
Ja.
Also die mit der Picard dann was hatte und ich weiß nicht, die war so charismalos, fand ich.
Ja, weiß nicht. Also, ich dachte erst, das wäre die Frau von dem einen.
Ich dachte das auch zuerst.
Geht die da mit Picard rum und dachte,
ich fand's auch komisch. Aber die Geschichte fand ich cool, dass Data das gefunden hatte, dieses verschleierte Holo-Schiff und dann böse gemacht wurde.
Ja, Data war an sich eigentlich der interessanteste im Film. So vom, was er gemacht hat und so. Und dass sie gesungen haben. Fand ich cool.
Wo haben die gesungen? Ach Gott, in dem Schiff, um Data wieder zu kriegen.
Super.
Ja. Oh ja.
Und Worf wollte nicht singen.
Dann doch.
So, und ihr zur linken. Row, und ihr auf der rechten.
Ja.
Es gab Szenen, die waren echt cool. Und andere Szenen, die waren echt langweilig.
Ja.
Was war das eigentlich für ein Schiff, was sie dann nachher da oben dran hatten mit diesen Solarsegeln?
Ja, das war doch dieses Ding, was die Strahlung von diesem Ring auffangen sollte, oder?
Warum haben das ganze Ding in meinem Film? Warum haben die, wie du vorhin gesagt hast, David, nicht einfach, hey, können wir vielleicht?
Ja, ja, das ist halt der Aufhänger vom Film, der ein bisschen.
Ich meine. Es macht Sinn, wenn man das von diesem moralischen Aspekt und so weiter betrachtet, wie ich schon gesagt habe, dass manche Leute einfach so gierig sind, dass sie andere nicht dulden. Da
ja, aber ja, also was ich, ja.
Und dann frage ich mich, warum, wenn es denn dann sollen sie die halt umsiedeln? Was sind das, wie viel waren das, 300 oder 600, so vielleicht, wenn es hochkommt, oder 600? Dann siedelt sie halt Scheiß drauf.
Was ich ein bisschen mehr fand, war das Finale, der Showdown in diesem Schiff. Und das Schiff sah einfach aus wie so ein Gerüst mit Bluescreen drumherum.
Ja, das war, ja, die hatten keine Kohle mehr, das war eindeutig, das hast du gesehen. Die wollten da wahrscheinlich trotzdem Weltraum durchgucken lassen und dann nächsten aufgefallen, fuck. Ich weiß nicht, haben nicht das Budget halt dafür, okay, dann ist es halt blau.
Wenn man so vergleicht mit den anderen Showdowns, war das schon so ein bisschen. Aber ja. Wie gesagt, war okay. War halt einfach eine längere Folge eigentlich nur so.
Es war eine sehr lange Folge.
Gibt es denn irgendwas, was ihr richtig gut fandet an dem Film?
An dem Film?
Mhm. So richtig gut. So, wow,
geil. Ja, wo ihr sagt, ja Mann, genau, ich erinnere mich wieder, das war toll. So wie bei, keine Ahnung, First Contact, allein der Name von Seth Cochran oder das Aufeinandertreffen von Kirk und Picard oder der Sprung um die Sonne oder keine Ahnung, Khan.
Nee, nicht wirklich. Ah,
also so wow-mäßig eigentlich nicht, aber ich fand... Ich fand diese Viecher mit den
die Hautlappenleute,
die fand ich irgendwie
interessant. Die kann man sich schon merken, ja.
Ja, die waren irgendwie interessant, so von, ich weiß nicht, ich hätte so gern mehr erfahren, was da alles machen und warum die das machen, so richtig, einfach nur um jung zu bleiben oder gibt es da noch irgendwelche anderen, weiß nicht, kulturellen Aspekte, was die da, das hätte ich gern erfahren. Und ich fand eigentlich die Sache mit Data, dass der plötzlich ausgerastet ist und keiner wusste warum und dann sollte er zerstört werden und so weiter. Das fand ich schon interessant.
Aber ja, so generell, so richtig bahnbrechend Zeug oder so war jetzt nicht drin. Deswegen, wie gesagt, voll gern. Halt.
Dieses kleine Raupenviech, was der Junge dabei das hatte, das cool. Fand ich süß.
Das war das Beste vom Film.
Ja, dieses kleine...
Ja, ein Junge hatte immer so ein Ding dabei. Ja, so ein kleines
Pupsi-Viech.
Ja. Schau ihn einfach nochmal an, dann willst du ja.
Der hatte das so auf der Hand, das, was er verloren hatte, als dieser Tunnel eingestürzt ist, wo sie sich versteckt haben.
Das war so das Teddybär-Äquivalent von dem Film.
Ja, okay, ja. Gut. Das können wir durchgehen lassen.
Ja, nee, gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten.
Ja.
Ja, aber noch, was ich noch kurz sagen würde, was ich auch komisch fand, ist, dass die. Es hieß ja die ganze Zeit, ja, die haben keine Lust auf Technik und die lehnen alle Technik ab, aber konnten dann Data kurz da klassifizieren und genau sagen, was ihm gefehlt hat.
Ja,
und
weil keine die Ahnung, doch,
was die hatten Warp und so.
Ja, die waren ja mal hochtechnologisiert, haben sie doch
gesagt. Nur die haben doch gesagt, je länger man da also bleibt, desto weniger hat man eigentlich Lust, das Äußere zu sehen. Nämlich, die haben doch gemeint, was würden wir finden, außer...
Nee, das, die haben gesagt, was würde es uns bringen, außer weg von hier. So.
Außer weg von hier und die leben eigentlich im Paradies, sozusagen.
Brauchen sie den ganzen Scheiß ja nicht.
Ja.
Aber ja, theoretisch können sie es halt. Das fand ich auch ein bisschen krass.
Theoretisch dann, sind die so ein bisschen wie die Indianer, oder?
Ja. Also von.
Also so, ja. die leben da, wo es toll ist und die sollen umgesiedelt werden, weil irgendwelche Leute kommen und da was wollen. Was es sonst nirgendwo anders gibt.
Stimmt.
Eigentlich sind es, ja, Indianer.
Die halt blond sind und so.
Ja, das tut
ja
nichts.
Ja, nee, ich meine nur, ja. Nee, es stimmt schon. Ist eigentlich so ein bisschen die Indianergeschichte.
So, und jetzt habe ich noch einen kleinen Fact. Und zwar gab es zum Schluss, ist ja diese Kampfszene zwischen dem Picard und diesem, keine Ahnung,
Der Typ heißt.
Ja, auf diesem Ding. Und das ist ja alles so ein bisschen antiklimaktisch, finde ich. Die schießen halt ein bisschen auf sich und dann
Pichu.
Und die hatten am Anfang, wollten sie eigentlich ein anderes Ende haben. Wollt ihr wissen, wie das eigentlich ausgegangen wäre?
Ja.
Ich lese es euch kurz vor. Für den Showdown zwischen Picard und Rufo, oder wie haben wir ihn ausspricht, gab es ein alternatives Ende. Rufo kämpft sich zur Injektionssteuerung hoch, vertreibt Picard. Als er die Maschinerie wieder in Gang setzen will, zeigt ihm Picard triumphierend eine entfernte Sicherung. Picard steht dabei auf einer Plattform, die daraufhin zurückfährt. Der nun wirkungslose Injektor wird gestartet und Rufo wird mit dem Projektil in die Planetenringe geschossen. Man sieht, wie Rufo durch die Kraft der Ringe immer jünger wird und schließlich zu nichts zerfällt.
Ja. Das wäre auch witzig gewesen eigentlich.
Aha.
Hatten sie da nicht das Geld, oder?
Ja, vielleicht.
Naja, Bluescreen.
Ja, klar. Das wäre cooler gewesen, eindeutig.
Das wäre echt witzig.
So ist halt einfach in die Luft gegangen.
Jetzt. Was gewesen, was man sich besser gemerkt hätte.
Ja.
Ich glaube auch.
Ja.
Ja. Ja. Aber es war jetzt nicht der Obermist oder so, sondern einfach eine lange Folge.
Ja.
Ich fand schon echt mistig. Also das war fast wie Orwell ungefähr. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten. Mann, teilen wir heute aus. Star Trek Nemesis.
Ja,
ja, bitte, erzählt. Was haltet ihr so von dem Film?
Mächtiger Tom Hardy. Ron Perlman, den man sogar mit Make-up erkennt.
Ja, du. Ja.
Das war so ab der Hälfte des Films dachte ich so, da habe ich so gesagt, was ist Ron Perlman? Habe ich geguckt. Das ist ja wirklich Ron Perlman, der Viceroy. Naja, was soll man sagen? Also ich fand den Look vom Film eigentlich ganz gut. So die Raumschiffe, auch dieses böse Remaner, was auch immer. Romulaner.
Romulaner.
Romulan,
es gibt ja Romulus und Remus. Ja. Remulaner sind
die. Remans heißen sie auf... Englisch, wie auch immer.
Nicht zu verwechseln mit Remula.
Okay, das wusste ich nicht. Interessant.
Ja, das sind ja die kriegerischere Rasse, die noch kriegerischer ist als die Romulaner. Das sind die von Remus. Ah, ja. Und...
Heißen die wirklich Remulaner?
Nee, die heißen auf Deutsch anders. Ich weiß gar nicht. Ich hatte mal jedenfalls... deren Schiffe und Waffen... Technologie und so, das fand ich alles ziemlich cool aus. Aber Tom Hardy sah halt nicht aus wie Picard. Willst du vielleicht trotzdem nochmal die kleine Zusammenfassung? Remaner heißen sie auf Deutsch.
Remaner, okay.
Ja.
Die Romulaner und die Remulaner. So. Star Trek Nemesis handelt von Shinzon. Spricht man den aus? So?
Shinzon? Ja, Shinzon, ja. Passt schon.
Von Shinzon, einem Klon Picards, der von den Romulanern einst zu dem Zweck geschaffen worden war, Picard eines Tages zu ersetzen. Allein schon das macht mega überhaupt keinen Sinn. Mit seinem Raumschiff, das mit einer tödlichen, übermächtigen Waffe ausgerüstet ist, möchte Shinzon die Erde angreifen, was die Enterprise-Besatzung zu verhindern versucht. Letztlich gelingt ihr das auch, wobei sich allerdings Data, die Zerstörung der Enterprise verhindern, selbst tötet. Mit einem Einspielergebnis von 43 Millionen US-Dollar in den USA war es der bis dahin finanziell am wenigsten erfolgreichste Star Trek-Kinofilm. Toy-Darstellerin Marina Sirtis machte den Regisseur Stuart Bate für den Misserfolg mitverantwortlich, indem sie ihnen mangelnde Berücksichtigung der Serienfiguren vorwarf. Ja, stimme ich zu. In Deutschland hat der Film nur etwa 1,3 Millionen Kinobesucher und damit deutlich weniger als seine ersten drei Vorgänger.
Ja, ich soll mal sagen, ich meine, ich fand die Idee an sich ja schon witzig, so anderer Picard. Irgendwie, aber warum der jetzt auf Remus, warum der von den Romulanern da, ja, ist jetzt nicht so eine gute Erklärung da. Und du fandest den so scheiße, dass du den nur einmal damals angeguckt hast und dann nie wieder, oder wie?
Ja.
Okay.
Ja, also das kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Ich fand, wo ich den gesehen habe, habe ich gedacht, was ist das? Das hat ja null, also das hat nichts mit den Filmen davor zu tun. Das ist irgendeine Geschichte, wie wenn jemand gesagt hat, hey, es ist wie ein Star Trek-Film, wo jemand gedacht hat, hey, wir machen jetzt einfach irgendeinen Film. Welchen Gegner hatten wir denn jetzt noch nicht? Wir hatten die Borg, wir hatten die Klingonen, lasst uns, wie heißen denn die einen? Ah, Romulaner. Lass uns doch Romulaner nehmen. Was machen die? Ja, also das lief ja ganz gut mit den Borg, wo der Picard so anders war. Lass uns das klonen. Lass uns da einen Klon irgendwie draus machen. Mhm. Wisst ihr, das sah aus, wie wenn jemand einfach Teile von irgendwo genommen hätte und die zu einem Film zusammen gemasht hätte. So.
Vielleicht ging es in dem Film grundsätzlich um Zwillinge, also ich meine, oder um Doppelgänger, weil Romulus und Remus sind doch auch Zwillinge. Vielleicht die Zwillingsplaneten dann mit diesen beiden Völkern, die irgendwie ähnlich sind, aber dann doch gar nicht. Und dann die beiden Datas und die beiden Picards. Ich finde, das zieht sich schon durch den Film. Also es geht immer um so Doppelung und wie die, ja, dass der eine vielleicht auch wirkt wie der andere, aber das eigentlich gar nicht ist, weil der halt andere Erfahrungen hat, bla bla. Das ist halt, was Picard dann schlussendlich für sich festgestellt hat. Und was auch Data dann irgendwie versucht hat rauszukriegen.
Ja, also, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist wirklich nicht so ein toller Film. Nee,
aber es ist, ja. Es war halt doch wieder eine große Folge irgendwie. Und ja. Man hat halt gemerkt, die wollten irgendwie was vermitteln oder einen zum Denken anregen. Mehr als jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was ganz Neues Discovery zu machen.
Ja. Ja, nee. Oh. Nee, ja, das ist ja.
So ein Running.
Ja, ein bisschen.
Also ich fand den Film jetzt nicht so schlecht und ich habe mich auch immer ein bisschen an so Szenen erinnert und ich wusste noch so ein paar Sachen, obwohl ich mich kaum noch daran erinnern konnte, dass ich den vorher mal gesehen habe. Vielleicht habe ich ihn also irgendwann mal im Fernsehen gesehen oder so.
Ich verstehe.
Was ich noch weiß, ist, dass der Plot keinen Sinn gemacht hat. Also dass dieser Typ halt dann sich irgendwie, also erstens ist das Romulanische Empire nicht eigentlich verbündet mit der Föderation oder habe ich da irgendwo was verpasst?
Das war, glaube ich, so eine wackelige Allianz.
Ja, das ist so ein bisschen.
Nur, was ich nicht so wirklich verstanden habe, was die auch nie erklärt haben, woher zur Hölle kam eigentlich dieser zweite Data?
Das ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht, vielleicht ist es dadurch erklärt, weil Data hat doch mal seinen Zwillingsbruder sozusagen gefunden gehabt auf diesem anderen Planeten, hat seinen Vater gefunden sozusagen. Und vielleicht gibt es ja noch mehr Datas, die irgendwo verstreut sind, weil die da, keine Ahnung, der war ja auch kaputt. Wer weiß, was da passiert ist. Die wissen ja nie die Vergangenheit von dem, was sie da erlebt haben, die Datas, gell?
Ja, das stimmt. Ja,
Also an der Stelle muss ich sagen, ich fand's ganz schlimm, dass Data zum Schluss auf diesem scheiß Schiff war. Ich habe so gehofft, dass es der andere Data war, der da drauf.
Ja, das fand ich ein bisschen komisch, dass er dann stirbt halt.
Ja.
Und dass das jetzt der Abschluss war. So, das fand ich seltsam.
Das ist was ich für mich nicht so lassen kann. Das ist für mich nicht so.
Ja, es gibt ja eh keinen weiteren Film oder irgendwas.
Ja, schon, also deswegen aber ich meine, das ist auch immer schön, wenn man sich was weiterdenken kann, auch ohne, dass man, weiß nicht.
Ich finde es gut, dass es sich
geopfert hat. Ja, das schon. Ja, aber ich vermute mal, die haben es jetzt dann halt so gesagt. So gesagt, ja, dieser neue Data, der lernt jetzt halt so weit dazu, dass er irgendwann mal den alten ersetzt oder so.
Dachte ich mir auch. Als er dann
zum Aber dafür Schluss war er zu dumm am Schluss, finde ich.
Ja, obwohl, der hat doch dann gesungen und so und vielleicht war Data ganz am Anfang auch mal irgendwie so. Vielleicht hat er gemerkt, dass er dazu lernen kann.
Ja. Naja. Ja, also es war jetzt nicht so ein befriedigender Film fürs Ende auf jeden Fall.
Nee, absolut nicht. Ich finde auch komisch, der ganze Plot so, und da kommen so wieder so Techno-Bubble-Gequatsche Zeug raus, dass der auf seinem Schiff irgendwie. Ich habe gerade eine Wikipedia nebenher auf, weil ich mir die ganzen Dinger nicht merken konnte. Eine Talaron-Matrix hat, das ist eine Waffe, die Talaron-Strahlung erzeugt, die tödlich für jegliche Lebensform ist.
Ja, dieses. Das ja, ich meine, das finde ich okay, weil das ist ja praktisch so gesehen Technologie, die erforscht wurde, aber verboten wurde.
Ja, aber das ist so, ja, okay, alles klar, jetzt ist das Schiff halt stärker als die Enterprise E.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach über in das Ranking von den vier Filmen.
Ja, finde ich okay, fangt ihr bitte an.
Gut. Auf jeden Fall First Contact, dann Generations, dann der Aufstand, dann Nemesis.
Also Nemesis ist bei
dir andersrum. Ich hab gerade schon gesehen. Ja.
Ich sag auch der erste Kontakt, Platz Nummer 1, dann Treffen der Generation, dann ich weiß nicht, ich fand den Nemesis nicht so schlecht. Ich fand es halt auch wie eine lange Folge irgendwie. Und ich fand da auch die Kostüme irgendwie cool.
Ja, die waren, wie gesagt, echt so toll. Das Gemachte und so war gar nicht schlecht, finde ich. Also so vom Look deshalb, und alles.
Deshalb fand ich den auch nicht schlechter irgendwie als der Aufstand. Ich fand es halt nur blöd, dass Data zum Schluss, aber das kann ich ausblenden. Deshalb.
Er lebt noch.
Ja. Gut. Kann man von mir aus ausblenden. Ja.
Jo, also meine Reihenfolge ist relativ einfach. First Contact, Treffen der Generation.
Achso, die anderen zählst du nicht mal.
Die anderen zähle ich nicht ins Star Trek-Universum. Das ist ungefähr so wie wenn ich jetzt sagen würde, dass Orville irgendwas mit Enterprise zu tun hat.
Also das geht das ist wahrscheinlich so, wie dass ich Discovery nicht mit reinzähle.
Ja. Stimme ich voll mit zu. So, wie ist es mit den mit allen Star Trek-Filmen, die bisher rauskamen, abgesehen von der neuen Zeitlinie, die wir dann extra behandeln werden?
Schwierig. 2 und 4 sind immer noch die besten Filme. Dann würde ich sagen, ich finde den dritten immer noch ganz geil mit dem, wo sie auf das andere Schiff rüber müssen. Ist es 3 oder ist es 5?
Warte mal, 3 ist...
Ah, nee, 5. Ich meine 5, wo sie quasi das Attentat verhindern. Versuchen. Den finde ich mega noch. Und dann würde ich sagen, kommt First Contact, dann kommt der dritte, dann kommt Treffen der Generation, dann kommt der erste, dann kommt der sechste und dann gibt es da keine mehr. Also 9 und 10 zählt für mich einfach nicht.
Ja, das ist sehr kompliziert. Ne? Das, ich glaube, das lassen wir lieber.
Das ist zu schwierig, 4, das kann Lynch machen.
Ja.
8, 7, nee, 2, 5, 4, 5.
10, 3, 12,
8, 3, 19, 9, 21. 1, 6. So.
Richtig. So.
Zusatzzahl.
Alle 102. Angaben, wie immer ohne Gewehr. Ohne Gewehr.
Ja, ich habe gewonnen.
Aber mit Phaser. Oh,
ja. Gut. Ja, soll man sagen. Schön war es trotzdem.
Mir hat es voll Spaß gemacht, die zu gucken.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, ist immer noch Star Trek, ist immer noch, wenn die Cast-Member dabei sind, die Alten, dann blüht einem das Herz auf.
Ja, und die alten Star Trek, die haben sich halt anders angefühlt. Und das war so toll.
Deswegen finde ich es ja so schön, dass sie quasi in den neuen Filmen die alten Cast-Member wieder so richtig zum Leben erweckt haben.
Ja. Wir haben wieder nur die Hälfte verstanden, muss man zugeben. Deswegen.
Ach so, kein Problem. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr gerade nichts.
Ja, ich höre nichts. Ja. Du brichst ständig ab nach 2 Worten.
Du musst es innerhalb von Sekundenabstand.
Voll. Ja, genau so. Super.
Was hattest du gesagt? Dass sie das
irgendwas im Neuen... mit Discovery wahrscheinlich.
Ja, der Scheiß.
Irgendein Dreck mit dem beschissenen Discovery.
Ich finde es super, dass sie in den neuen Filmen die alten Charaktere genauso dargestellt haben wie in den alten Filmen.
Haben sie ja teilweise zumindest schon. Also... Die haben sich schon Mühe gegeben, also der Carl Urban hat sich echt Mühe gegeben, den Pille nachzumachen und seine Verhaltensweisen und so.
Ja.
Also das muss man den neuen Leuten schon teilweise lassen.
Der, wie heißt der den Spock jetzt neu gespielt
hat? Zachary Quinto.
Ja, genau. Der hat sich auch echt Mühe gegeben. Ja. Ich glaube, die drei sowieso, also der Kirk, der neue dann auch, aber ja...
Das Problem ist halt einfach nur, was die Regisseure dazu gedichtet haben, ist halt nicht immer gut.
Nee,
mit den Beziehungen und so. Aber so die Charaktere an sich und wie sie sich verhalten,
und da haben sie schon einen guten Job gemacht. Dieses Vereinfachte. Ich meine, bei den ganzen Filmen gab es immer mehrere Stränge, die erzählt wurden und irgendwie so ruhige Parts und irgendwie, ich weiß auch nicht. Hat sich halt komplett anders angefühlt.
Ja, weil der dritte von den neuen, der Beyond, der war schon eher wieder wie die alten.
Aber ich weiß nicht, warum, aber ich finde, es fühlt sich auch anders an, weil die Schauspieler von den alten Filmen einfach älter waren. Die haben reifer gewirkt und da musste nicht die ganze Zeit nur Action sein.
Und ja, das stimmt.
Das merkt man halt irgendwie und ich finde, da ist die Zielgruppe auch eine andere. Früher war das mehr so für die ganze Familie und die neuen Filme fühlen sich halt eher an wie für Jüngere gemacht.
Und ich würde sagen, dazu hören wir dann einfach im nächsten Star Trek Podcast was.
Allerdings.
Der wahrscheinlich in einem Jahr kommt.
Je nachdem.
Weiß jemand, wann der neue Star Trek kommt? Weil hier steht was von Quentin Tarantino.
Ja, das ist noch nicht bestätigt, oder?
Okay. Ja. Quentin Tarantino ist bestätigt.
Komplett.
Ja.
Okay.
Komisch.
Und da habe ich mega Schiss davor, weil ich fand die drei gut. Was?
Ja.
Ich fand die drei im neuen gut. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt. Ich mag Quentin Tarantino nicht.
Gar nicht?
Nein.
Okay, das ist komisch. Ich mag ihn schon, aber er hat halt noch nie Science Fiction gemacht. Ich weiß nicht, wie er sich dabei anstellt.
Der hat noch nie einen guten Film gemacht.
Ach, laber keinen Müll.
Ich fand den Django gut.
Ich fand Inglourious Basterds perfekt. Ich fand
Inglourious Basterds habe ich Kill den Anfang Bill nur gut. gesehen und ich fand den voll langweilig, aber vielleicht ist es dann später besser.
Ich fand eigentlich fast alle Filme von ihm gut. Aber das wird wahrscheinlich auch ein Thema für ein anderes Mal sein.
Müssen wir mal einen Quentin Tarantino Podcast machen?
Nee, da reicht ein Press Start.
Okay.
Sonst artet es wieder so aus wie eure beste Folge.
Welche?
Ja,
die beste Folge.
Die Bond-Folge.
Nee, die andere noch.
Nicht. Achso, Statham.
Die Statham-Folge.
Ja gut, der
war schon echt gut.
Quentin Tarantino hat ja nur 8 Filme, nicht 8000. Also von dem her.
Liebe Zuhörer, wenn ihr mal einen richtig guten Podcast von uns hören wollt, dann hört euch doch mal die Jason Statham-Folge an. Also die kann ich von ganz Herzen euch empfehlen. Es gehört mir zum Besten, was jemals produziert wurde.
Wahrscheinlich schalten die dann ab und kommen nie wieder.
Wir haben gerade wieder 5 Abonnenten von 10 verloren. Also passt bloß auf, was du da sagst.
Oh mein Gott. So, ja, dann würde ich sagen, damit haben wir genug gequatscht. Das war's dann, würde ich so jetzt mal so. Mhm. Habt ihr noch berühmte letzte Worte?
Nee, heute nicht.
Mehr heute berühmte letzte Worte?
Engage.
Oh! Ja, ich kann's nicht. Schade. Dann bedanke ich mich. Jetzt hört ihr noch kurz was ich im Nachhinein einspreche und eventuell hört ihr jetzt auch gleich noch den Gastbeitrag vom Discovery Podcast. Falls nicht, dann hört auch ja nicht bei denen rein, Schweinebären.
Gut.
Wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Falls ihr auch genauso cool sein wollt wie der Pio, also der Jan, und ihr wollt auch lobend erwähnt werden oder wollt uns vielleicht sogar mal treffen oder was Cooles von uns haben, dann könnt ihr uns natürlich auch auf Patreon unterstützen. Das wäre total cool, weil es bringt uns weiter, wenn ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützt. Dann können wir nämlich unsere Serverkosten decken und oder andere Dinge, zum Beispiel frivol Geld in Alkohol investieren, damit die Folgen noch lustiger werden. Und wenn ihr das möchtet, dann tut es doch einfach unter patreon.com/controlloutrygeek. Da könnt ihr uns einen Zweier oder einen Fünfer reinwerfen. Und wir werden dieses Jahr auch noch ein bisschen mehr in unsere Patreon investieren. Momentan geht da natürlich noch nicht so viel, aber wir haben 3 Formate oder sind am Entwickeln von 3 Formaten, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit Patreon-exklusiv machen werden. Dazu mehr in der Zukunft. Aber das soll es jetzt dann auch von uns gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem, was wir dieses Jahr 2018 vorhaben. Und ich verabschiede mich dann schon mal. Man sieht sich. Bis dann. Ciao.